Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens.
Oh, hallo, willkommen zu diesem neuen Video. Wir hatten ja vor ein paar Wochen schon mal ein Terrarium eingerichtet und das war ja doch etwas spezieller mit diesem Borneo-Thema und diesem Biorb. Und da kam vielfach der Wunsch, wir sollten doch mal ein normales Pflanzenterrarium einrichten. Und genau das machen wir heute. Ein Terrarium, wo man auch als Anfänger das gut nachmachen kann, in einer vernünftigen Größe auch, jetzt keinen kleinen Flaschengarten oder so. Das kommt vielleicht auch nochmal. Aber für dieses Terrarium habe ich mir etwas Verstärkung geholt. Und zwar...
Hallihallo, ihr lieben Substratis. So muss ich nämlich begrüßen. Bei uns ja, wird so begrüßt. Ja. Oliver von Grün färbt ab, dem Podcast, den ihr vielleicht auch kennt. Wir haben ja schon häufig über Jungle Leaves berichtet. Und in meinem Podcast, Carla und meinem Podcast, ging es auch schon um genau dieses Terrarium, das mir schon sehr viel Sorge bereitet hat. Der Alex, das erste Terrarium habe ich, glaube ich, schon mit deinen Pflanzen eingerichtet. Das zweite Terrarium habe ich dann auch schon mit Alex Pflanzen eingerichtet, aber es hat irgendwie nie richtig gezündet. Ich habe alles nach Beschreibung gemacht, auch im Internet mich gekümmert, wie man das richtig einrichtet. Richtige Terrariumerde genommen, die Pflanzen natürlich hier von Jungle Leaves, wie sich das gehört. Und eine Rückwand hatte ich eingebaut, eine Korkwand, ein Licht gekauft extra dafür. Aber irgendwie ist es nicht richtig gewachsen und es ist alles eingegangen.
Es wollte nicht so wirklich. Also irgendwas, ich weiß jetzt auch nicht, was es genau war, um ehrlich zu sein. Das ist Ferndiagnose ist immer schwierig. Aber genau dieses Terrarium steht ja jetzt wieder leer hier. Ja. Und das heißt, wir richten es wieder ein. Und diesmal machen wir es dann so, dass es hoffentlich funktioniert.
Ja? Genau, da gehen wir jetzt mal ganz schwer von auf. Ich habe schon bei uns im Podcast gesagt, wenn der Alex das mit mir jetzt hier eingerichtet hat, mit allem, was jetzt hier an Know-how vorhanden ist bei Jungle Leaves, und mehr Know-how kann ich mir jetzt nun wirklich nicht vorstellen, dann gibt es nur noch den Faktor Olli, der irgendwie das Ganze zum Scheitern bringen kann. Und das hoffen wir doch jetzt mal nicht.
Den versuchen wir auch heute mal so ein bisschen zu eliminieren. Wir haben ja jetzt ein bisschen Technik und so auch für das Ding. Und wir richten das jetzt mal Schritt für Schritt ein. Ein Terrarium, was man als Anfänger gut nachmachen kann. Wird jetzt nicht, was man, ich sag mal so, spontan macht. Ne? Das ist schon mit ein bisschen Vorbereitung und so. Also das ist, wenn man es wirklich als Hobby betreiben möchte, so ein Terrarium, also richtig vernünftig. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Ich muss auch sagen, ich unterscheide da auch so ein bisschen zwischen einem Terrarium und einem Flaschengarten. Ein Flaschengarten ist ja eigentlich schnell gemacht. Das ist auch was, wo man jetzt meistens gar keine Technik dran oder drin hat. Vielleicht noch eine Lampe drüber oder so. Und den richtet man ja auch mit der Erwartung ein, ich gehe da eigentlich gar nicht dran. Vielleicht mal zwischendurch, um von innen ein bisschen sauber zu machen und ein bisschen zu schneiden. Terrarium ist für mich was, ja, sowas wie hier steht, ne? Richtig mit Lüftungsflächen, mit Scheiben, wo auch mindestens eine Lampe drüber ist, meistens auch sogar noch ein bisschen mehr Technik dran. Und das richtet man auch so ein, dass man schon erwartet, dass man da regelmäßig dran geht und was dran macht. Ne? Oder auch zum Beispiel ein Tier drin halten kann. Ja. Ne? Bevor wir da irgendwas dran machen, müssen wir aber ein paar Fragen klären. Ja. Denn es gibt 1000 verschiedene Möglichkeiten, ein Terrarium einzurichten. Und was man macht, sollte man sich vorher überlegen und nicht erst, wenn man schon angefangen hat.
Es gibt ja auch 1000 unterschiedliche Terrarien, also von der Größe her. Viele benutzen ja auch fürs Terrarium einfach ein Aquarium.
Genau. Ne?
Habe ich mir jetzt mal irgendwann geholt. Das ist da zurechtgebastelt worden in der Nähe von Paderborn. Das ist nun wirklich ein Terrarium, eben auch mit diesen Luftschlitzen hier. Und ich habe hier oben auch so eine Luftschlitzmatte und mit den zwei Scheiben, die man so aufziehen kann, die haben wir jetzt mal rausgenommen, damit wir hier besser arbeiten können. Würdest du denn sagen, das ist unbedingt nötig, dass ich auch diese Luftschlitze habe? Und da geht es auch im Aquarium?
Also unbedingt nötig ist es nicht. Was du auf jeden Fall brauchst für die meisten Pflanzen und auch egal, was du für Tiere eigentlich reinmachst, ist irgendeine aktive Belüftung. Das ist jetzt hier so gelöst, du hast unten eine Lüftungsfläche und oben eine Lüftungsfläche. Ja. Dadurch, dass da oben Lampen drauf kommen, selbst wenn es LEDs sind, die produzieren ein bisschen Wärme, dadurch ist ein Luftstrom dadurch. Da muss kein Wind drin sein, aber es sollte einen frischen Lufteinstrom geben. Das ist wichtig für Tiere. Für Pflanzen ist es nicht unbedingt notwendig, aber die meisten Pflanzen haben auch Probleme damit, wenn sie stehende Luft haben. Ja. In einem Aquarium geht das auch, da muss man dann aber dann mit Lüftern arbeiten, die wirklich die Luft von außen reinziehen und durchpusten. Wir haben ja hier auch im Laden ein Aquarium, ein umgebautes Stehen, als Terrarium, da sind aber aktiv Lüfter drauf, die da wirklich Luft reinpusten. Ne? Und bei einem Terrarium geht das eben passiv. Dadurch, das ist so der Unterschied im Grunde. Ne?
Ja. Und Carla hat zum Beispiel, habe ich mir jetzt letzte Woche noch angesehen, Carla hat sich hier oben noch ein Loch reingemacht, hat hier oben einen Luftbefeuchter, der dann nochmal mit einem Strom irgendwie hier die Feuchtigkeit
genau, reinpustet. Ja, so ein Ultraschallvernebel, der dann so einen Nebel da drin macht. Sieht auch cool aus, kann man später auch noch hier drin machen. Ist jetzt erstmal so nicht geplant, aber es ist ganz cool und ist halt für die Luftfeuchtigkeit auch ganz gut. Welche Maße hat das Ding denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe es jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf, was es war.
Ich schätze mal so eine 60er Breite.
Ich glaube, es war 60, 80 und das waren hier auch nochmal
wahrscheinlich 40
dann, ja, ne? So,
genau, das ist so ein Standardmaß für Terrarien. Das ist auch was in der Größe, wo ich sagen könnte, da könnte man durchaus Tiere drin halten. Kleinere Tiere, zum Beispiel sowas wie Fallgiftfrösche oder verschiedene Insekten oder so. Das geht da drin. Ich würde da jetzt kein Lego an reinstecken. Ne? Nee. Aber wenn man sich halt so ein Terrarium kauft, oh, die erste Entscheidung, die man treffen sollte, ist nach der Größe natürlich, soll da ein Tier rein oder nicht. Denn ich würde ein Terrarium immer nach einem Tier ausrichten, wenn denn ein Tier rein soll. Also, dass man sich vorher schon Gedanken macht, bevor man anfängt, das irgendwie aufzubauen oder so. Was soll da für ein Tier rein und was braucht dieses Tier? Ja. Hast du denn da Pläne, ein Tier reinzumachen?
Also, ich habe mir mal so grobe Gedanken gemacht, es könnte mal sein, dass ich mir da ein Tier reinmache. Jetzt gerade so ganz, ich habe jetzt keins zur Hand, sag ich mal. Ne? So, ne? Aber grundsätzlich schon. Und dann ist zumindest die Möglichkeit, wäre zumindest die Möglichkeit da, dass man sich da ein Tier noch reinsetzt. Aber da spielt es ja dann auch die Rolle, eben genau welches Tier. Und ist es ein Tier, was mir hinter die Pflanzen wegfrisst?
Genau.
Oder eins, was die Pflanzen in Ruhe lässt. Ne?
Genau. Oder auch eben die Einrichtung, weil gewisse Tiere brauchen unterschiedliche Einrichtungen. Wenn du was reinmachst, was graben möchte zum Beispiel, dann musst du schon den Bodengrund anders wählen und so.
Ah, okay.
Es gibt aber ein paar Tiere, die kommen eigentlich mit relativ minimalen Einrichtungsteilen im Grunde aus. Zum Beispiel sowas wie ein Fallgiftfrosch. Dem ist es im Grunde komplett egal, wie das Terrarium gestaltet ist, solange der ein paar Pflanzen hat, wo er sich verstecken kann, ein bisschen was, wo er die Eier ablegen kann, solange die Bedingungen stimmen.
Ja.
Also sowas könnte man dann nachträglich auch noch reinmachen. Da müsste man nur minimale Änderungen machen. Und ich denke mal, mit sowas im Sinn könnten wir das auch einrichten, dass dann später die Option da ist, ein Tier reinzumachen.
Ja. Okay.
Die nächste Frage ist, bei so einem Terrarium, was sollen denn da für Pflanzen rein? Das soll ja hauptsächlich doch ein Pflanzenterrarium werden.
Es soll hauptsächlich ein Pflanzenterrarium werden. Ich bin ja hier bin ein Pflanzenpodcast und du bist ein Pflanzenmensch in der Regel. Also wir sind ja hier keine Zoohandlung. Ne?
Genau. Und die Entscheidung, die man da so am Anfang treffen sollte, ist eigentlich, wie feucht halte ich dieses Terrarium?
Ja.
Man kann es natürlich so machen, ich halte es eigentlich im Grunde nur minimal feuchter als eine Wohnung. Dann können da im Grunde auch so Pflanzen rein, die man so als Zimmerpflanze auch kennt. Die wachsen da drin natürlich nochmal besser.
Ja.
Oder man entscheidet sich, ich mache ein richtiges Feuchtterrarium und ich mache da Sachen rein, die niemals im Zimmer gehen würden.
Ja.
Aber das ist auch eine Entscheidung, die man ganz am Anfang macht, weil da wirkt sich halt eigentlich alles drauf aus, wie feucht das ist. Ne? Auch was für Materialien und so ich da drin verwende. In so einem richtigen Feuchtterrarium kann ich zum Beispiel ganz schlecht Kork oder so verwenden, weil das gammelt einfach weg. Ne? Ja, was hättest du denn gerne?
Ja, das ist eine gute Frage. Was würdest du mir denn empfehlen? Ist denn ein Feuchtterrarium schwieriger zu pflegen als ein, wie sagt man, gewöhnliches?
Ich sag mal so Halbtrockenterrarium, würde man dazu sagen.
Okay.
Es schränkt ein bisschen am Ende die Tierauswahl ein, weil umso feuchter es wird, umso mehr gehst du so in Richtung so Amphibien, die man da drin halten könnte. Da hat man dann keine Echsen und so mehr drin eigentlich. Aber von der Pflege her ist das im Grunde gleich. Das ist fast kein unterschiedlicher Aufwand. Der Unterschied ist, wie oft muss ich reinsprühen? Das könnte ein bisschen öfter sein. Bei so richtig Feuchtterrarien haben viele Leute dann auch eine Regenanlage drin, die das automatisch macht. Man kann es natürlich auch manuell machen. Und du musst ein bisschen mehr die Scheiben putzen, weil es halt gerne mal beschlägt.
Ja.
Das ist eigentlich so der Unterschied. Der Hauptunterschied ist, da drin in so einem richtigen Feuchtterrarium kannst du dann Pflanzen halten, die du nie im Zimmer halten können würdest.
Ja. Hat das auch, wir unterhalten uns ja auch, wenn ihr sowas machen wollt, so ein Terrarium über Budgets, hat das Auswirkungen auf das Budget, was die Pflanzen angeht? Also sind die Pflanzen, die im Terrarium, die nur im Terrarium wachsen, teurer als Pflanzen, die im wachsen?
Das ist im Grunde genauso wie bei Zimmerpflanzen. Es gibt solche. Also du kriegst auch Terrarienpflanzen für 3-4 Euro, die auch sehr schön sind. Und nach oben ist es wie auch bei Zimmerpflanzen im Grunde offen. Ne? Also du kannst da für 50 Euro ein richtig schön bepflanztes Terrarium machen. Du kannst aber auch für 500 Euro ein schön bepflanztes Terrarium machen. Das kommt ganz auf dich an.
Ja. Ne?
Also das macht im Grunde keinen Unterschied.
Jetzt hatte ich ja das Problem auch bei dem einen Durchgang des Terrariums, dass ich eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit hatte, aber dass ich gemerkt habe, dass einige Pflanzen mir weggeschimmelt sind.
Ja, genau. Ja? Das ist dann halt diese Auswahl, die du treffen musst am Anfang. Also wenn du dich am Anfang entscheidest, wie feucht wird das, das schränkt dann auch die Pflanzenauswahl entsprechend ein. Ne? Also viele Pflanzen wollen es gar nicht so feucht, wie man es in einem Terrarium hinbekommt. Da ist dann die Auswahl wieder ein bisschen geringer. Ja. Zum Beispiel könntest du da viele Orchideen und so gar nicht reinmachen. Ja, die würden weggammeln. Ja. Dafür gibt es dann wieder andere Pflanzengruppen, die so aus dem, ich sag mal, so als normale Zimmerpflanzen, die kennt man gar nicht, sowas wie Selaginella, diese Moosfahne und so. Die gehen nur in einem sehr feuchten Terrarium.
Ja. Ja.
Also das ist so die Entscheidung im Grunde.
Was würde dir denn mehr Spaß machen, einzurichten?
Also mir machen natürlich die ganz feuchten Terrarien immer mehr Spaß. Erstens, weil man da halt wirklich diese abgefahrenen Pflanzen hat, die man auch so nicht kennt, ja, aus der Wohnung. Das ist dann wirklich was ganz anderes.
Ja.
Das zieht auch mehr Aufmerksamkeit auf sich, wenn da auf einmal irgendwelche blau schimmernden Pflanzen und so drin sind. Andererseits finde ich es auch ganz cool, weil du da drin auch Moose und so am Wachsen hast. Du hast dann so ein richtiges Ökosystem, was sich so praktisch auch so selber so ein bisschen erhält. Das hast du in einem trockenen Terrarium eher weniger. Das sieht dann einfach nur aus wie Zimmerpflanzen, aber schöner.
Ja, ne? Ja, dann würde ich ja sagen, dann versuchen wir es mal richtig.
Genau,
ja,
dann machen wir das
auch ein bisschen was seht, was wo ihr sagt, das sind jetzt nicht nur meine Pflanzen, die ich eh in der Bude habe, jetzt einfach im Glaskasten, sondern
genau.
Vielleicht mal ein bisschen was, wo ihr denkt, das ist vielleicht etwas, was ich mir vielleicht auch mal zulege, ja, wenn ich irgendwie mit den Arrows irgendwie so durch bin, die ich da bei mir stehen, ja, habe, mit dem Gloriosum oder so. Dann irgendwie next level. So.
Genau. Ja, da sind wir halt einfach in einer anderen Welt. Ne? Ja. Das ist nicht unbedingt schwieriger, das ist auch nicht unbedingt teurer, aber es ist wirklich was komplett anderes.
Ja.
Ne? Gut, dann können wir doch eigentlich damit anfangen.
Dann wunderbar, fangen wir mal an.
Dann fangen wir an. Die letzten Male, als du das eingerichtet hast, da war ja nur eine Lampe drüber an Technik im Grunde. Ne? Das war's. Ich habe jetzt dieses Mal dazu geraten, wir machen jetzt mal eine Heizung rein. In dem Fall beheizen wir das jetzt von unten durch ein Bodenheizkabel. Das tut den Pflanzen ganz gut und das macht da drin auch noch ein bisschen ein feuchteres Klima, weil du dann Verdunstung hast. Das schließt jetzt, dadurch, dass wir jetzt ein Heizkabel reinmachen, schließt das aus, dass du grabende Tiere reinmachst. Na, die dürfen da nicht aufs Heizkabel stoßen. Aber das Terrarium hat leider keine Kabeldurchführung. Und damit wir das nicht vorne irgendwie durchfriemeln müssen oder durch die Lüftungsöffnung machen müssen, da machen wir jetzt ein Loch hinten rein und zwar mit einem Glasbohrer.
Genau.
Es macht einen schon ein bisschen nervös. So.
Ja, aber man denkt, man muss jetzt ein Loch reinmachen.
Im Glas.
Geht das Glas nicht, zerspringt in alle Richtungen.
Ne? Genau, genau. Es ist aber gar nicht so schlimm, Glas zu bohren. Also der Trick dabei ist, immer mit ein bisschen Wasser.
Ah, okay, vorher. Kleine Wassersprühpistole,
genau,
hier.
Genau, einfach mit so einem Drucksprüh. Man kann natürlich auch einfach ein bisschen Wasser drauf kippen,
ja,
um das Ganze feucht zu halten, während man bohrt. So ein Glasbohrer kriegt man recht günstig. Und das machen wir jetzt eben hier.
Genau.
Hinten rein. Knapp 10 cm über dem Boden, damit man, falls man stehendes Wasser hat, damit dir hinten nicht das Wasser, genau, rausläuft. Ne? Also über die Drainageschicht. Und das wird einfach die Kabeldurchführung für das Heizkabel, was da, ja, jetzt reinkommt.
Wir haben das Terrarium jetzt mal auf quer gelegt, sodass wir oben, also die Rückwand sozusagen nach oben haben, dass wir hier einfach oben drauf besser bohren können.
Genau, ne? Genau, damit das Wasser einfach drauf bleibt. Ja. Also haben wir es einfach, ja, auf die Front gelegt,
genau,
praktisch. Ne?
Einmal drauf sprühen das Ganze hier.
Genau. Der Anfang ist immer das Schwierigste.
Ich sprühe mal und gleichzeitig wird jetzt gebohrt. Ich sprühe, sprühe, sprühe.
Der Anfang ist das Schwierigste.
Ja.
Oh. Oh!
Werbung. Ihr lieben Substratis, vor ein paar Wochen, da haben wir euch hier im Gespräch mit dem Crazy Plant Boy, mit dem Glenn, den Green Jungle Mix vorgestellt. Der Green Jungle Mix ist ein mineralisches Substrat und das hat Glenn zusammen mit FloraGuard entwickelt. Glenn benutzt schon lange genau diesen Mix aus BIMS Mittelgrob und Grob aus grober Lava und groben Zeolit für seine Pflanzen. Und nachdem viele Zuschauerinnen bei YouTube ihn danach gefragt haben, dass er ihnen mal was abfüllt, was zusammenmischt, weil sie das so ja gar nicht kaufen können, da hat er das Produkt dann zusammen einfach mit FloraGuard entwickelt, damit eben alle profitieren können davon, auch ihr jetzt.
Mit dem Green Jungle Mix könnt ihr noch viel besser bei der Pflanzenpflege werden. Der Mix sorgt durch seine grobe Struktur nicht nur für optimale Belüftung, sondern auch für ein super Wachstum.
Carla und ich, wir haben den Green Jungle Mix in den vergangenen Wochen natürlich weiter getestet mit unseren Pflanzen. Und was ich schon sagen kann, das Substrat ist total einfach zu handeln. Ihr macht einfach die Erde von euren Pflanzen ab, wenn ihr die vorher in Erde hattet. Macht ein bisschen Substrat auf den Boden des Topfes, setzt die Pflanze oben drauf, füllt auf mit dem Substrat. Und dann läuft das im Prinzip. Also es ist für Profis eine tolle Sache, aber eben auch für Anfänger.
Das ist ja auch ein super Wachstumsbeschleuniger. Also deine Pflanze hat ja bestimmt schnell auch ganz schön robuste und grüne Blätter bekommen.
Ja, absolut. Den Pflanzen geht's super. Und natürlich, das ist ganz wichtig, ich habe auch noch keine Trauermücken. Das ist ja immer wieder so ein Problem. Ne? Wenn die Erde zu feucht ist, hast du schnell Probleme mit Trauermücken. Sowas hast du mit dem Green Jungle Mix oder grundsätzlich auch eben mit mineralischem Substrat eher selten.
Der Green Jungle Mix ist auch ideal für Semihydrokultur in Pflanzgefäßen. Da ist es natürlich klasse, dass man dann den Wasserspeicher direkt mit nutzen kann. So kann man dann auch im Urlaub sagen, ja, okay, ich habe meine Pflanzen jetzt in dem Green Jungle Mix und gieße dann einfach vor. Das ist natürlich klasse, wenn man ein bisschen weniger gießen möchte im Urlaub.
Genau, und ihr könnt den Green Jungle Mix auch nutzen für eure Terrasse oder auch für euren Balkon, also für den Outdoor-Bereich. Ihr könnt eure Kübelpflanzen da reinsetzen. Zum einen habt ihr dann eine schöne Optik. Ihr könnt einfach eben auch die Erdoberfläche mit dem Green Jungle Mix abdecken. Dann schützt ihr die Pflanze eben vor Verdunstung, müsst nicht so häufig gießen, könnt sie natürlich aber auch ganz in den Green Jungle Mix reinsetzen. Das geht natürlich immer. Mineralisches Substrat funktioniert ja auch draußen.
Was auch super toll ist beim Green Jungle Mix, ist, dass er langlebig und nachhaltig ist. Das heißt, einmal verwendet, kann man ihn dann auch immer wieder recyceln und den Urban Jungle dann jahrelang am Leben erhalten.
Der Green Jungle Mix von FloraGard ist also auch eine Investition in die Zukunft deiner Pflanzen und eben auch unseres Planeten. Und wenn ihr jetzt Lust habt, den FloraGard Green Jungle Mix vom Crazy Plant Boy mal auszuprobieren, dann haben wir jetzt noch eine gute Nachricht für euch, denn bis zum 6. Oktober könnt ihr auf Amazon.de oder in der Amazon App einen Rabatt aktivieren, aber nur solange der Vorrat reicht.
Also entdeckt den FloraGard Green Jungle Mix. Alle Infos dazu und den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir wünschen euch jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Werbung Ende.
Shit, jetzt bin ich runterge. Ist aber okay. Ja, das wird nicht undicht sein. Oh, ne? Auch Profis passieren Fehler.
Ja.
Oder Unfälle.
Das muss man wohl so sagen.
Ja. Also kleiner Sprung drin dadurch, dass die Bohrmaschine dann auf das Glas geschlagen ist am Ende.
Genau, wir haben hinten auf der Rückwand jetzt ein paar Sprengsler, weil beim Bohren eben der Bohrer da so ganz klein wenig draufgeknallt ist.
Als es durch war,
die Scheibe.
Ja. Für ein Aquarium wäre das jetzt fatal. Könnt ihr jetzt nicht mehr als Aquarium verwenden. Ja. Bei einem Terrarium ist das ehrlich gesagt gar nicht mal so schlimm. Ich mache da gleich Silikon drüber. Wir kleben ja eh eine Rückwand rein und dann ist das auch dicht.
Ja.
Olli bei der Arbeit.
Ja, ich muss wieder, es wird wieder sauber gemacht. Fensterputzen hasse ich schon zu Hause immer.
Oh, dann bist du aber mit dem Terrarium nicht so gut beraten, denn da darfst du mindestens einmal die Woche auch die Schiebescheiben putzen.
Na gut, dann.
Damit es wirklich gut aussieht.
Ja, das ist dann, da habe ich natürlich ganz schlechte Argumente zu Hause, wenn es wieder heißt, ja, hier, aber dein Terrarium, das putzt du aber immer schön, ne?
Na, da hast du dich natürlich selber jetzt eine Falle gestellt.
Natürlich, ne? Da hätte ich natürlich... Ach ja, man kann nicht alles vorher wissen.
So, ja, und das so. So, da haben wir jetzt eine schöne, saubere Fläche, um da unsere Rückwand dran zu kleben. Also bei Rückwänden kann man ja auch sehr kreativ werden. Es gibt da Leute, die bauen sich da wirklich ganz tolle Rückwände rein.
Ja.
Dann so aus Bauschaum geformt. Dann schneidet man sich da eine Form rein und dann beschichtet man das.
Das dauert 100 Jahre.
Das kann man alles machen, genau, aber das dauert mindestens mal mehrere Tage, bis die eine Schicht getrocknet ist und dann dies und dann das.
Ja.
Und wir wollen das Ganze jetzt auch ein bisschen anfängerfreundlich gestalten. Das heißt, wir machen da jetzt auch eine einfache Rückwand rein.
Ja.
Was da jetzt reinkommt, sind solche Baumfarnplatten hier. Die sehen so etwa aus. Die haben immer so Maße von 50 x 20 cm. Das ist aus einem Baumfarn rausgeschnitten. Vielleicht kennt man die auch, so Dixonia antarctica und so. Die stehen manchmal in Gärten, weil die so pseudo-winterhart sind. Die haben da so einen Stamm, der besteht nur aus Wurzeln.
Ja.
Und diese Platten, die bestehen aus dem Stamm davon. Das ist also im Grunde ist das ein Wurzelgeflecht von diesem Farn. Und die sind super dafür, weil die sehr viel Wasser halten. Und in sehr feuchten Umgebungen halten die viele, viele, viele Jahre, ohne zu zerfallen. Das ist anders als bei Kork. Du hattest ja vorher eine Korkrückwand auch drin.
Ja.
Und wenn es ein sehr feuchtes Terrarium ist, dann zerfällt das Kork. So nach 1 bis 2 Jahren wird es sehr weich. Für Rückwände nicht so gut geeignet. Die quellen dann auf und dann bröckeln die so nach und nach ab. Okay. Also wenn man so ein richtiges Feuchtterrarium macht, würde ich immer zu dem hier raten.
Mhm.
Oder für was selbstgeformtes Bauschaum und dann beschichtet zum Beispiel. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von diesem Baumfarn, weil das kommt aus der Natur. Das kommt von Pflanzen, die dafür gefällt werden, diese Baumfarne. Die wachsen recht langsam. Die meisten davon werden sicherlich nicht für Terrarienrückwände gefällt, sondern weil die einfach die Pflanzen haben wollen. Und wenn davon was stirbt, das wird dann halt zu dem hier verarbeitet.
Ja, also es ist ein Abfallprodukt.
Es ist ein Abfallprodukt, aber es ist natürlich dieses Abholzen von den Baumfarnen, das ist nicht ökologisch und nachhaltig, ja, weil die werden nicht angebaut, die werden einfach aus der Natur abgeholzt. Hauptsächlich in Australien und Neuseeland kommen die her. Das heißt, ich versuche, die so wenig wie möglich zu verwenden.
Ja.
Und so lange wie möglich auch. Ja. Mhm. Das ist so die Idee dahinter. So, können wir die mal so ein bisschen einpassen hier?
Eins. Aber das ist die Alternative, wenn ich jetzt ein Feuchtterrarium machen will, zu dem Baumfarn, wäre dann halt was?
Die Alternative, entweder du machst einen Hintergrund, den du zum Beispiel aus Bauschaum oder so aufschäumst und den dann beschichtest.
Ja.
Und dann könntest du den zum Beispiel mit so einer Mischung aus Latex und Kokosstreu beschichten. Das sieht recht ähnlich aus. Oder tatsächlich auch Baumfarnstreu. Das benutzt zwar immer noch den Baumfarn, aber halt deutlich weniger.
Okay.
Oder wir arbeiten auch gerade an einer Alternative. Und zwar solche Platten hier, auch mit Baumfarn bestreut, auch mit diesem Latex eingebunden, aber auf einer Schaumbasis. Die sind dann auch ein bisschen flexibler. Und die benutzen deutlich weniger von dem Baumfarn, also ungefähr 95% weniger als so eine Platte, weil da nur eine ganz dünne Schicht oben drauf ist. Die testen wir gerade noch. Die sind auch schon im Shop als Produkte, aber gerade auch nicht verfügbar. Aber bislang, ich habe da ganz gute Erfahrungen mit.
Ja,
okay. Wenn die, ich sag mal, serienreif sind, dann gibt es die bei uns auch regelmäßig zu kaufen. Und dann ist das zumindest schon mal deutlich reduziert, wie viel Baumfarn du in so ein Terrarium reinmachst.
Da geht es dann um die Frage, wie langlebig ist das, was ihr jetzt testet?
Genau. Also diese, ne? Wir gucken, wie langlebig das ist, wir gucken, wie gut die Pflanzen darauf auch wachsen.
Ja.
Das ist ja das Schöne an dem Baumfarn, da wächst ja alles dran. Mhm. Da kommen auch irgendwann Moose raus und so, das wird eine komplett grüne Wand.
Okay.
Deshalb sieht man diese Übergänge hier zwischen den Platten. Das sieht ja jetzt recht offensichtlich aus, dass das drei Platten sind. Die siehst du schon nach wenigen Wochen nicht mehr.
Ach so.
Also es ist im Grunde relativ wurscht. Man muss auch keine Platten nehmen, die jetzt wirklich genau zueinander passen von der Farbe her. Sobald die feucht sind, sehen die eh gleich aus.
Ah ja, okay.
Also kann man sich viel Aufwand machen, der komplett unnötig ist, weil irgendwann sind da eh Pflanzen drüber.
Okay, ja.
Genau. Und die werden da jetzt mit Aquariensilikon reingeklebt.
Ja.
Ich würde auch für ein Terrarium immer empfehlen, Aquariensilikon zu nehmen. In normalem Silikon sind Lösungsmittel drin, die sich da auch noch nach vielen, vielen Wochen später rauslösen. Und wenn man empfindliche Tiere drin hat, wie Frösche und so, die nehmen über die Haut im Grunde alles an Chemikalien auf. Das kann zu entweder Schäden an den Fröschen führen oder die Nachkommen von denen sind dann auch teilweise verkrüppelt und so. Also in Terrarien immer nur mit Produkten für Terrarien arbeiten.
Okay. Das muss ich dann schon im speziellen Shop kaufen?
Nee, tatsächlich gibt es Aquariensilikon sogar im Baumarkt zu kaufen.
Echt?
Und zwar dann in der Silikonabteilung, da haben sie meistens ein, zwei Marken Aquariensilikon.
Ah, okay.
Der ist teurer als normaler Silikon, etwa doppelt so teuer, aber dafür wäre mir das schon wert.
Ne? Also, okay. Ja.
Wenn nur Pflanzen reinkommen und da auch nie der Plan ist, Tiere reinzusetzen, dann geht das schon mit normalem Silikon, weil die Pflanzen sind nicht so empfindlich. Aber wenn Tiere rein sollen, echt aufpassen, was da man an Lösungsmitteln und so reinmacht. Ne?
Ja, auch wenn das, also weil ich meine, du hast es ja dann nur auf der Rückwand verklebt.
Ja, das,
aber trotzdem,
das spült
durch
sich
das
trotzdem.
Wasser, durch die Feuchtigkeit
genau,
geht es dann.
Das geht in das Aquarium rein.
Ja.
Ne? Genau, das zieht sich auch nach vorne durch und das gast einfach aus.
Okay.
Ne? Also da immer ein bisschen vorsichtig mit sein.
Okay. So. Okay, dann geht es jetzt los hier mit dem Silikon. Da machen wir jetzt mal hier drauf. Das reicht ja, oder? So in dieser.
Ja, das sollte schon reichen.
Das muss jetzt
reichen.
Nicht großflächig.
Nee, die Platten selber, die, wenn sie nachher nass sind, dann werden die auch ein bisschen aufquellen und sich da noch so ein bisschen gegendrücken. Und dann halten die auch links, rechts ganz gut. So, wunderbar. Dann können wir jetzt die Platten drauf machen.
Und die Platten sind 20, also es passt genau rein.
Das passt exakt, genau.
Wir müssen nichts zuschneiden hier. Das ist schon mal ein großer Vorteil.
Und du siehst, das ist so ein bisschen gepresst, ne?
Ja, passt wirklich sehr, sehr schön.
Passt wie angegossen.
Ja, hat auch Spannung jetzt so ein bisschen an die Seiten auch, richtig? Mhm. Das passt gut rein.
Genau. Was jetzt auffällt ist, diese gehen natürlich nicht bis unten.
Ja.
Das liegt aber daran,
warum?
Bis unten wollte ich die gar nicht haben. Da füllen wir nämlich Substrat ein. Und wenn die ständig im Substrat wären, dann zerfallen sie dann doch recht schnell. Und du hast davon nichts, weil du siehst davon natürlich gar nichts, wenn da erst Substrat drin ist.
Ja.
Das heißt, das ist der Teil, den du siehst und den haben wir jetzt geklebt.
Ja, okay.
So. Das Silikon braucht jetzt natürlich eigentlich 24 Stunden zum Aushärten.
Ja.
Sollte man auch beachten, da wir das aber heute fertig kriegen wollen, machen wir das gleich so, dass wir die einfach unten ein bisschen abstützen, damit die nicht rutschen, sobald wir das Terrarium wieder stellen. Und dann geht das schon.
Okay, gut.
So. Dann ist der langweilige Part jetzt auch vorbei. Und jetzt wird es spannend.
Jetzt wird es spannend.
Wir können jetzt im Grunde schon anfangen, das Ganze einzurichten.
Ja, okay.
Weißt du denn, was als erstes kommt?
Ja, ich würde sagen, Erde, Substrat, ne?
Genau. Ich würde jetzt aber bei dem hier eine Drainageschicht einbauen.
Ja.
Das ist ja jetzt ein wirkliches Feuchtterrarium. Das heißt, du wirst auch regelmäßig reinsprühen. Du hast ja jetzt keine Regenanlage drin, die da automatisch reinsprüht. Ja. Wenn du sowas machst, kostet natürlich, ist natürlich auch wieder extra Kosten, ne? Muss man überlegen, ob man das machen möchte. Aber wenn du sowas machst, dann brauchst du eigentlich zwingend einen Ablauf auch, weil die macht da so viel Wasser durch, irgendwann schwimmt es unten und dann läuft sie hier vorne aus dem Lüftungsgitter raus. Ja. Das wäre natürlich doof. Da will ich jetzt aber keinen Ablauf oder so einbauen und du machst jetzt auch keine Regenanlage noch rein wahrscheinlich.
Ne? Ja, nee.
Das heißt, wir machen da jetzt eine Drainageschicht rein, die einfach dieses zu überschüssige Wasser, was unten raus tropft, auffängt, damit die Pflanzen, die da drin sind, nicht konstant unten in einem stehenden Wasser mit den Wurzeln sind. Weil das wird mit der Zeit halt faulig und so und das würden die Wurzeln von den meisten Pflanzen nicht gut verkraften. Das heißt, als erstes kommt da jetzt eine Drainageschicht rein. Man kann verschiedene Sachen machen. Viele Leute nehmen sich so einen Aquarienfilterschwamm, schneiden den zu und legen den einfach unten rein. Ich habe jetzt keinen da.
Ja.
Deshalb mache ich das mit Blähtonkugeln.
Okay.
Das ist so das Typische.
Ja.
Dann kommt, das ist wichtig, ein Trennvlies dazwischen und dann kommt erst das Substrat drauf. Wenn man es ohne Trennvlies macht, hat das natürlich im Grunde keinen Sinn, weil dann sind die beiden Schichten so verbunden, dass sich das Wasser eh hochsaugt und alles wieder klatschnass ist.
Ja.
Außerdem mit der Zeit wird sich das Substrat oben einfach zwischen die Blähtonkugeln setzen und dann einfach komplett den Zweck verfehlt.
Ja. So, ne? Das macht keinen Sinn.
Genau. Also fangen wir mal mit der Drainageschicht und dem Trennvlies an.
Ja, okay, gut. Den Blähton, der sieht ja völlig anders aus als das, was ich so aus dem Baumarkt kenne. Ne? Also im Baumarkt ist das hier.
Ja, dieser so etwas gröbere.
Sehr gröbere. Ne? Und du hast jetzt hier wirklich so einen feineren Blähton. Ist das irgendwie...
Nicht wirklich ein großer Unterschied. Ich mag den feineren einfach ein bisschen lieber, weil ich mache ja auch viele Flaschengärten und so fertig.
Sieht
die sind
schön
dann,
aus.
Die sind dann klein und dann sieht der kleinere Blähton einfach besser aus.
Okay.
Aber das ist einfach das, was ich habe. Das ist jetzt auch kein frischer. Das ist schon einer, der benutzt wurde in einem Terrarium. Aber der wird ja nicht schlecht.
Ja, und sieht man auch. Hier sind so ein paar Pflanzenreste noch da drin.
Ja, das macht keinen Unterschied. Aber ich schmeiße nichts weg.
Ja, es ist sehr gut.
Ne?
So, jetzt mache ich wie viel da rein?
Also,
was sagst du?
Mindestens sollte man so eine etwa 5 cm Schicht machen. Du hast jetzt hier bis zum Vlies etwa 9 cm.
Ja.
Aber kipp erstmal rein und dann gucken wir mal, wie viel das ist. Das ist ein 10-Liter Eimer. Und das ist so ganz grob abgeschätzt eigentlich schon eine ganz gute Höhe, wenn du es einmal verteilst.
Ja. Ja. Na, guck mal, da habe ich zum Beispiel am Anfang im Terrarium auch schon immer sehr viel Blähton drin gehabt, habe aber erstmal gedacht, das ist ja viel zu viel, weil, und das werden wir gleich noch sehen, du wirst ja gleich mit der Erde noch viel höher gehen, als ich das hatte, weil da war ich auch nicht mutig genug und man braucht ja auch unheimlich viel Erde dafür. Ne?
Ja, immer mehr als man denkt.
Ja.
Ne? Also so ein Terrarium ist schon ziemlich voluminös.
Ja, ne? Ich habe dreimal Erde nachgekauft, weil das nicht passte. Und immer wieder einen Sack noch geholt, extra Terrarienerde, um das drauf zu machen. Aber ich hatte wirklich nur bis hier Unterkante des Luftgitters und dann vielleicht so ein bisschen, also in dieser Höhe war vielleicht hinterher meine Erde.
Mhm. So. Also ich sag mal so, für die Pflanzen selber ist das gar nicht mal so wichtig, wie hoch die Erde ist. Das meiste, was wir in so einem Terrarium pflanzen, hat recht flache Wurzeln. Aber für die Ästhetik ist es besser, wenn die Erde hinten höher ist, denn das sieht einfach viel größer aus, dadurch, dass du dieses Ansteigen hast. Und das imitieren wir auch gleich.
Ja, okay.
So, als nächstes kommt jetzt aber unser erstes Stück Technik da rein, bevor wir das Trennvlies da drauf machen.
So, als nächstes kümmern wir uns um die Temperatur im Boden offensichtlich, ne, Alex?
Genau, dadurch aber auch durch die Lufttemperatur wird dadurch auch ein bisschen angehoben.
Ja.
Hauptsächlich ist das aber für die Wurzeln der Pflanzen, die wachsen dadurch einfach schneller und besser.
Okay, wir verlegen ein Heizkabel und ein Thermostat über der Drainageschicht jetzt.
Genau, das kommt jetzt über die Drainageschicht, aber unter das eigentliche Substrat kommt jetzt gleich ein Heizkabel. Das Heizkabel ist aber ziemlich stark, das sollte nicht dauerhaft an sein. Das wird über ein Thermostat gesteuert. Das ist hier so ein kleines digitales Ding. Da ist es der Temperatur.
Ziehe ich das ganz durch jetzt hier oder wo muss das hin?
Ich würde es so 20, 30 cm durchziehen, das reicht schon.
Ja.
Denn das kommt gleich recht knapp über den Boden. Wir wollen ja nicht oben irgendwie 28 Grad haben, sondern wir wollen im Grunde nur knapp über dem Substrat messen.
Okay, also das ziehen wir jetzt hier, haben wir durchgezogen und ein bisschen reingelegt erstmal. Und jetzt kommt das Heizkabel.
Jetzt kommt das Heizkabel, genau.
Wird auch durch das gleiche Loch hinten durchgeführt.
Genau, das Loch ist eben über der Drainageschicht, sodass da kein Wasser rausläuft irgendwann.
Ja.
Ne? Genau, jetzt ziehen wir das Heizkabel durch.
Einmal das Heizkabel richtig reinziehen erstmal. Und dann können wir es hinterher verlegen. Das ist schon ganz ordentlich lang. Ja.
Also sowas sollte immer über einen Thermostat gesteuert werden. Sonst verbrennt man sich da drin wirklich die Wurzeln der Pflanzen. Ja. Es könnte da drin sehr, sehr viel zu warm werden.
Ja.
Ich würde auch sagen, im Sommer wird das eh kaum an sein. Das ist eher was, was im Winter die Substrattemperatur hochhält.
Ah, okay.
Gerade wenn du so Sachen wie Alocasia und so hast, die mögen ja warme Wurzeln.
Ja.
Und im Terrarium ist es immer feucht.
Okay.
Und Alocasia, feucht und kalt an den Wurzeln, keine gute Kombination.
Okay. So. Das Kabel wird jetzt so weit reingeführt hier bis zu dieser schwarzen Markierung, weil nur in diesem Bereich davor wird es warm und hier ist es dann
genau,
kalt.
Das ist einfach die Zuleitung. Das heißt, bis dahin heizt es, das kommt ins Terrarium und das verlegen wir jetzt einigermaßen gleichmäßig. Das muss auch nicht perfekt sein. Ne?
Das schaffe ich eh nicht.
Perfekt ist nicht mein Bereich. So. Mal gucken.
Lass mit den Burschen hier so ein bisschen verlegen.
Wichtig ist, dass das ein Terrarienheizkabel ist und kein Aquarienheizkabel. Die gibt es nämlich auch.
Ach so, echt? Ja.
Aquarienheizkabel sind meistens ein bisschen, ja, die sind dafür gedacht, dass sie konstant im Wasser sind und dass das Wasser die Wärme abführt. Ah, okay. Wenn man die in einem Terrarium hat, was nur feucht ist, aber wo sie nicht unter Wasser sind, dann können die überhitzen.
Ah.
Ja, das ist jetzt ein Terrarienheizkabel, das wird gar nicht mal so warm. Dann kommt als nächstes
das Vlies.
Das Drainagevlies.
Das Drainagevlies. Ich schneide mir das jetzt mal einfach so ein bisschen zu.
Genau, das ist ein ganz normales Drainagevlies, wie man es auch im Baumarkt kriegt oder im Gartencenter. Ne? Das ist jetzt nichts Spezielles für Terrarien.
Auch das muss kein perfekter Schnitt werden,
ja, das sieht man am Ende eh nicht.
Dann legen wir das mal hier so rein.
Das Kabel für die Zeitschaltuhr kommt jetzt über das Vlies.
Jetzt füllen wir schon mal das Substrat ein. Und da scheiden sich jetzt die Geister, was man in so einem Terrarium macht. Ne? Also es gibt sehr viele Optionen, die funktionieren meiner Meinung nach auch eigentlich alle ganz gut. Es gibt so ein paar Sachen, die vermeide ich. Ich vermeide zum Beispiel also diese typische Terrarienerde eben.
Ah, die ich gekauft habe.
Ja, die ist gut, wenn du wirklich Tiere hast, die auch wirklich auf dem Boden leben und darin graben und so. Weil die brauchen schon ein stabiles Substrat, was auch zum Beispiel Gänge und Kammern und so hält. Aber das ist wie andere normale Erde, die zerfällt halt, wenn es feucht wird.
Ja. Ja.
Das heißt, wenn du diese Terrarienerde verwendest, ist auch immer im Grunde so die Idee, das tauschst du einmal im Jahr aus oder einmal alle 2 Jahre. Das ist natürlich ein Riesenaufwand, das Ganze zu machen. Wir machen jetzt aber hauptsächlich halt ein bepflanztes Terrarium. Und wenn wir Tiere reinmachen, dadurch, dass wir jetzt ein Heizkabel drin haben, können wir eh schon nichts reinmachen, was gräbt. Das heißt, wir können da auch andere Substrate verwenden. Und was ich mit großem Erfolg verwende, das steht da schon, das sind so Kokoschips. Ne? So ganz grobe Kokosstücke einfach.
Ja.
Die zerfallen sehr langsam, also fast gar nicht.
Okay.
Die kannst du da also viele Jahre drin lassen, ohne dass du sie austauschen musst. Die bleiben gleichzeitig auch luftig und locker, sodass die Wurzeln immer Sauerstoff bekommen. Und ich sag mal, für Tiere, die jetzt nicht am Boden leben und sich vielleicht auch so an Kokosfasern oder so verschlucken könnten, sind die super geeignet.
Ja. Nehmen die denn sehr viel Feuchtigkeit auf?
Ja.
Oder was? Oder wenn wir sagen Feuchtterrarium?
Genau, die halten sehr viel Feuchtigkeit. Die sind wie so Schwämme, wenn du die so ein bisschen ausdrückst, so einzelne, da kommt wirklich Wasser raus aus denen.
Ah ja.
Mhm. No? Aber sind halt gleichzeitig dieses Luftige und eben der Hauptpunkt für mich ist, die zerfallen nicht.
Kann man das auf der Kamera sehen, wenn ich hier drücke?
Ja, das sieht man.
Das ist wirklich interessant, weil wenn man hier wirklich drückt, ist es wirklich wie so ein Schwamm, da kommt das Wasser hier wirklich raus vorne. Ne?
Genau.
Es tropft.
Da hält aber immer so eine gute Feuchtigkeit von selber praktisch. Es ist nicht nass, es wird nie nass. Alles, was nass ist, das fließt unten in die Schicht rein, ne, in die Drainageschicht.
Ja.
Und da steht dann das Wasser, aber da haben die Pflanzen Wurzeln und die Tiere ja keinen Kontakt mit.
Okay.
Was man natürlich sieht, das sieht nicht natürlich aus. Ne?
Ja.
Also das sieht nicht aus wie ein Waldboden.
Das
decken wir also gleich noch mit was ein bisschen schöner Aussehendem ab.
Okay.
Ja? Also auch Tiere, die auf dem Boden leben, da würde ich immer noch ein bisschen was drauf machen dafür, weil diese Kokosfasern, die können die beim Fressen verschlucken. Und da können die dann, die können sich im Verdauungstrakt verfangen, gerade wenn wir so von Fröschen reden.
Ja.
Feigefrösche und so. Das heißt, da kommt noch eine Deckschicht drüber, die das Ganze abschließt, die auch einfach ein bisschen natürlicher aussieht. Aber die Pflanzen sind im Grunde in dem Zeug und nicht in der Deckschicht. Ne?
Aber hier ist ja jetzt kein Dünger drin.
Da ist gar nichts drin.
Ja.
Das ist auch wichtig, bei Kokosprodukten immer darauf zu achten, nehmt ausgewaschene, die salzfrei sind. Weil viele günstige Kokosprodukte sind voll mit Salz. Gerade diese Aufquellbricks, die werden dann auch gerne als Terrarieneinstreu verkauft. Und es ist okay, wenn man da Tiere drauf hält, aber Pflanzen kannst du da nicht reinsetzen.
Ja.
Die würden sofort sterben im Grunde. Also wenn ihr schon mal Probleme in Terrarien hattet, wo ihr Kokos drin hattet, wird es wahrscheinlich daran gelegen haben, dass die voll mit Salz waren.
Hm.
Das sind jetzt vorausgewaschene. Ne? Also wir verkaufen nur ausgewaschenes Kokos, wo nichts drin ist. Weder Dünger noch Salz.
Okay, gut. Das heißt, über den Dünger müssen wir uns dann später nochmal
Dünger drauf. Kümmern wir uns später drum. Ja. Jetzt kommt erstmal das Zeug rein.
Okay.
Und da werden wir einiges von brauchen. Das ist ein 10-Liter-Eimer.
Ah, okay.
Und einer wird sicherlich nicht reichen. Also kipp den mal rein.
Kippen wir den mal einmal rein hier. Gleichmäßig so.
Genau, unten können wir ja schon eine gleichmäßige Schicht machen, die auch vorne zu diesem Lüftungsblech geht.
Diesen Stab, den einfach, wo mache ich den hin jetzt?
Den machen wir übers Substrat. Der muss jetzt immer erstmal oben bleiben.
Okay, der bleibt immer oben jetzt erstmal.
Jetzt haben wir mit 10 Litern sind wir ungefähr so auf der Höhe des Lüftungsbleches. Ne?
Ja.
Und für, ich sag mal, das ästhetische Aussehen des Terrariums ist es ganz schön, wenn das nach hinten ansteigt, das Substrat. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich stark.
Ja.
Und ich will das Ganze auffüllen, bis das hier oben an die Platten stößt, sodass man natürlich hier keine Scheibe hat.
Okay.
Da bedienen wir uns aber gleich noch eines Tricks. Erstmal kommt da jetzt nochmal 10 Liter rein.
Ja.
So, nochmal 10 Liter, sind wir jetzt bei 20.
Das heißt, kann ich ja gleich nach hinten kippen ein bisschen.
Genau.
Ne? Weil vorne brauchen wir nichts mehr.
Genau. Was du jetzt auch machen kannst, du könntest zum Beispiel auch eine Seite ein bisschen höher machen als eine andere und so. Aber der Trick und das Schöne bei den Kokoschips ist, erstmal die halten einen steilen Hügel ziemlich gut.
Das muss ich auch gleich sagen. Das habe ich bei der Terrarienerde zum Beispiel gemerkt, dass das ganz schwierig ist, so einen Hügel zu machen. Und das hat auch nicht so schön gehalten. Also da habe ich hier auch nochmal so eine Bahn mit der Wand eingebaut, mit der Korkwand, hier damit ich hier so eine Stufe drin habe, so ein bisschen. Aber das ist ja jetzt hier gar nicht nötig. Ne?
Genau. Ich mache es trotzdem, einfach um so ein bisschen zu schummeln, damit es auch ein bisschen stabiler bleibt und damit wir nicht ganz so viel davon verwenden müssen.
Okay.
Sonst könntest du da jetzt 50 Liter reinmachen.
Ach so, okay.
Aber ich würde nochmal einen Eimer nehmen, aber jetzt bauen wir gleich mal eine Stufe ein.
Okay.
Ja, erstmal rein damit, dann haben wir 30 Liter Substrat da drin.
Ja.
Man muss auch sagen, diese Stufe, die ist bei den Kokoschips nur am Anfang notwendig, weil durch das Wurzelwachstum der Pflanzen da drin verfestigt sich das Ganze.
Ach so.
Also irgendwann ist das ein durchgehender Klotz.
Okay.
Es ist auch schon ein ziemlich großes Terrarium, muss man sagen. So für so ein erstes Terrarium hat das schon ein ganz gutes Maß.
Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich irgendwas mache, dann... Ne? Also bei mir war es vor allen Dingen die Frage, ich hatte erst gedacht, ich nehme eins, was tiefer ist. Aber dann kannst du ja nichts hochbauen so und das sieht dann einfach prömmelig aus.
Diese flachen Terrarien, da musst du dann anders gestalten drin.
Ja.
Also Hochterrarien sind schon so ein bisschen einfacher von der Gestaltung.
Ja, genau.
So, dann rein damit.
Rein damit wieder. Alles?
Ja, alles. 30 Liter.
Ganz ehrlich, man denkt jetzt, nee, das ist zu viel. Also würde ich jetzt sagen, wäre jetzt mein Mut zu Ende und da hätte ich gesagt, nee, so viel Substrat mache ich da nicht rein. Das macht das, warum?
So, da haben wir jetzt einen schönen Hügel, den müssen wir jetzt noch ein bisschen aufschütten. Ich würde da jetzt nicht noch mehr Substrat reinmachen, da machen wir jetzt die Stufe rein.
Ja, jetzt bin ich mal... wir haben jetzt hier diese blaue Platte, Alex. Was ist das genau für ein Material?
Das ist eine Hartschaumplatte, gibt es in jedem Baumarkt.
Ja.
Es ist recht weich, man kann es super einfach bearbeiten. Gibt keine Stoffe ab, ist also im Terrarium super geeignet, um zu schummeln, wie ich das nenne, bei den Substraten. Und zwar kannst du dir damit, du kannst einfach jetzt Stücke rausschneiden, so Streifen rausschneiden. Die kann man auch zum Beispiel mit einem Föhn dann in Form bringen. Die halten dann ihre Form. Das brauchen wir jetzt hier nicht unbedingt, aber kann man schön mitgestalten. Das stecken wir jetzt gleich einfach in das Substrat rein. Und das hält das einfach. Das hat ein bisschen Gegendruck. Dadurch kannst du das Substrat steiler aufschichten.
Also im Prinzip das, was ich mit meiner Korkplatte gemacht habe.
Außer, dass es halt nicht zerfällt im feuchten Substrat.
Genau.
Und dass das blau ist, ist übrigens komplett egal. Das sieht man später eh nicht.
Ah, okay.
Also die Farbe ist
verschwindet.
Wurscht. Genau. Gut. Ja, das ist ein blauer, weil die waren runtergesetzt.
Was heißt, wie machen wir jetzt einmal längs oder was oder Stücke oder was willst du da jetzt, wie soll
das aussehen? Ich würde jetzt kein durchgehendes Stück hier machen, sonst staut sich das Wasser dahinter. Ich würde mehrere so einzelne Streifen machen im Grunde, also etwa so hoch, wie wir es haben wollen und dann so 10, 15 cm breit.
Ja, das heißt, wir messen erstmal ab, wie hoch wir es haben wollen, ne?
Oder genau.
Wo haben wir denn hier unseren Zollstock?
Ich hatte hier...
Wir suchen immer unser Material eigentlich.
Da. Da ist der Zollstock.
Also, das heißt, du würdest sagen, hier...
So. Also, wir gehen nur bis zur Drainageschicht. Also wir müssen nur stützen. Also von hier etwa.
Ach so, von hier.
Genau. Und dann wollen wir so... Ja, ich sag mal so 20 cm. Und dahinter ist das ja dann wieder steil. Dann kannst du dann wieder aufschauen. Also machen wir 20 cm Stücke.
Ja. Also 20 cm und dann...
Auch so 20 cm breit im Grunde.
Ah, okay, 20. Also, okay, dann machen wir mal eben hier.
Ja, so feste brauchst du tatsächlich gar nicht drücken.
Ach so.
Das geht super einfach.
Ah, man kann das hinter so.
Genau, das knickst du einfach dann.
Ja. Wenn meine Frau das hinterher sieht, dann sagt die, so viel gehandwerkert hast du es in den letzten 10 Jahren nicht.
Ja, zusammen. Terrarien sind Bastelarbeit, ne? Das ist ja das Schöne an diesem Hobby.
So, und jetzt?
Jetzt kannst du es einfach rausbrechen, wahrscheinlich. Die Folie ziehen wir noch ab. Und dann wird das Ganze da einfach, ich würde den so auf etwa dieser Höhe hier so reinstecken. Genau. Muss also ein bisschen, genau. Dadurch geht das auch ein bisschen runter jetzt.
Wird jetzt senkrecht hier reingesteckt.
Genau, und das hält das Ganze einfach.
Ja.
Ja, da brauchst du ein bisschen Power für. So, bis du unten auf der Drainageschicht bist. So, ist eigentlich ganz gut. Okay. Genau. Oh, und ich würde jetzt noch so zwei davon machen etwa.
Ja.
Ne, vielleicht rechts noch eine und in der Mitte noch ein bisschen einen kleineren. Und dann füllen wir das gleich auf.
Okay. So, was? Jetzt haben wir die Dinger da drin.
Jetzt haben wir die
Dinger
drin. Was habe
ich jetzt davon? Was mache ich?
Jetzt schüttest du das Substrat davor steiler auf und du schüttest ein bisschen was dahinter.
Also ich brauche jetzt nochmal Substrat?
Nee, du brauchst keins mehr. Du nimmst jetzt das, was drin ist. Das reicht.
Ja.
Wir machen jetzt einfach den Hügel steiler.
Also ich schiebe das jetzt hoch?
Genau, du schiebst das hoch und dann dahinter auch so ein bisschen, bis die Platten fast verschwunden sind. Und dadurch siehst du, du kannst einen viel steileren Hügel machen. Jo. So, damit sind wir damit im Grunde fertig. Jetzt können wir den Rest der Einrichtung reinmachen.
Okay.
Genau, also das ist jetzt ein Baumfarntopf.
Ja.
Das ist also der Stamm von so einem Baumfarn ausgehöhlt. Ja, auch wieder so ein Abfallprodukt. Und den sägen wir jetzt einfach in zwei Hälften. Das macht Olli mal kurz mit so einer Laubsäge. Tada! So, da haben wir jetzt zwei Hälften. Was machen wir denn jetzt damit?
Die machen wir an die Rückwand.
Genau.
Und können sie dann auch nochmal bepflanzen.
Genau, das ist eine eigentlich recht einfache Methode, Töpfe an so eine eigentlich glatte Rückwand zu integrieren. Wenn man sich sowas modelliert, dann macht man die Töpfe schon von Anfang an rein. Das haben wir jetzt nicht gemacht.
Ja.
Aber so kannst du die Rückwand auch noch mit Töpfen bestücken.
Ja. Ne?
Also das ist eine recht einfache Methode, das zu machen. Ja, die kleben wir da jetzt dran, aber da gibt es auch noch einen kleinen Trick. Was wir jetzt machen, damit diese Töpfe auch von Anfang an da gut dran halten und nicht nur durch den Kleber, ist, wir machen da so kleine Drahtstifte rein. Das ist einfach ein etwas dickerer Edelstahldraht, der ist stabil. Die werden da jetzt in einem Winkel reingemacht. Man kann die da manchmal auch einfach so reindrücken, aber wir bohren da kleine Löcher für vor. Und dann kann man die einfach so an die Rückwand einhängen, weil das ganze Baumfahrzeug ist ziemlich weich, da gehen die einfach rein.
Okay.
Also einfach so ein Stückchen abknipsen.
Also so 3-4 cm.
Genau. Ja, der fliegt gleich weg. Bonk.
Bonk.
Genau. Noch so ein paar Stücke davon. Es reichen eigentlich zwei pro Topf, ne, links und rechts ein.
Machen wir jetzt auch zwei oder machen
wir vier? Ich würde sagen, wir machen zwei pro Topf. Wir kleben die ja auch noch direkt dran. Ne? Und dann hält das schon. Man kann die auch wieder abnehmbar machen, indem man einfach vier Stifte nimmt und dann gar keinen Kleber. Das hält auch.
Ja.
Dann kann man die irgendwie nochmal verschieben, aber das ist ja jetzt recht permanent da drin. Ne?
Ja, eins, zwei, drei. Und der andere ist gerade in der Gegend rumgeflogen, glaube ich.
Jo, mach einfach noch einen. Das sind alles so kleine Tricks, die man so mit der Zeit erst lernt.
Ja, ja, das ist wirklich... Nee, da ist ja der vierte.
Da ist der vierte, da haben wir doch vier Stück. Wunderbar.
Er hat sich versteckt gehabt.
So, dann...
So, jetzt bohren wir die da rein.
Ja? Genau, also das ist unten, also dann hier oben im oberen Bereich. Und dann, ich würde schräg ansetzen, also
so
andersrum.
So rein.
So, genau. So. Schön tief. Ja, ja, mal ruhig noch ein Stück weiter. Ja, alles klar. Da steckst du jetzt den Stift rein, sonst du siehst das Loch gleich nicht mehr.
Ja, ja.
Zack, ja, wunderbar, das reicht. Na, und das Stück, das jetzt rausguckt, das hat so ungefähr die Dicke von unserer Rückwand. Dann kommt da jetzt noch ein bisschen Silikon drauf zusätzlich und dann hängen wir die einfach ein, wo wir sie haben wollen.
Jawohl, hängt.
Wunderbar, hängt.
Angedrückt.
Der Silikon, passt. Der klebt sich jetzt gleich auch noch fest. Wunderbar, dann ist das soweit. Fertig. Auch diese Übergänge hier zwischen den Töpfen und so, das wird man später alles nicht mehr sehen, sobald das zugewachsen ist. Ne? Also da braucht man sich gar keinen großen Kopf drum machen, dass das jetzt noch sehr künstlich aussieht.
Ja.
So, dann kommen wir jetzt zu der angesprochenen Deckschicht. Und die besteht einfach zu einem recht kleinen Teil aus diesem Baumfarnstreu. Also das ist dasselbe, was wir da drin für die Rückwand verwendet haben, aber einfach geschreddert.
Ja.
Und das hier, das ist bei uns als Karnivorenmix, aber es ist einfach Torf und Sand gemischt. Das ist im Grunde die Terrarienerde, die du vorher auch verwendet hast.
Ja. Ne?
Aber da benutzen wir halt nur ein ganz kleines bisschen von oben, um das abzudecken, damit es schöner aussieht.
Dann
brauchst du eine Schere?
Nö. Mixen wir das jetzt immer einfach im Eimer.
Genau, wir mixen uns das einfach ein bisschen zusammen. Davon wirklich nur so ungefähr einen Liter etwa, das reicht schon.
Also das, soll ich alles reinkippen jetzt?
Nee, nee, nur so ein Liter. Auch davon sieht man am Ende übrigens recht wenig. Erstens kommen da natürlich Pflanzen drüber, zweitens kommt da noch eine Schicht aus Laub drauf.
Ach so.
Dann einmal schön zusammenmischen. Bevor wir jetzt diese Deckschicht da reinmachen, um das Ganze ein bisschen natürlicher aussehen zu lassen, kann man sich jetzt noch die Frage stellen, möchte man da jetzt einen Langzeitdünger reinmachen oder nicht? das ist ja jetzt hauptsächlich ein Pflanzenterrarium, da kommen auch jetzt erstmal keine Tiere rein.
Ja. Ne?
Das heißt, du hast da keinen Nährstoffeintrag. Wenn du ein Tier drin hast, wie zum Beispiel Fallgiftfrösche, die koten da natürlich rein, ja. Das verteilt sich mit der Zeit im Substrat, die Pflanzen reichen, es reicht den Pflanzen eigentlich schon, die wachsen davon. Ne? Da ist jetzt nichts drin.
Ja.
In dem Kokos ist auch nichts drin. Das heißt, wenn du da Pflanzen reinsetzt, die werden erstmal Wurzeln machen, aber dann wird nicht mehr viel passieren, so vom Wachstum her. Das heißt, entweder du machst es mit Flüssigdünger. Ne? Da kannst du dann natürlich, solange kein Tier drin ist, kannst du einfach Flüssigdünger drüber sprühen. Wenn du ein Tier drin hast, musst du aufpassen, dass du den Dünger nicht auf das Tier sprühst. Ich sage, man kann in einem Terrarium düngen, auch wenn Tiere drin sind. Es gibt auch Leute, die sind da ganz dagegen, die sagen absolut gar nicht. Ne? Aber Dünger ist jetzt erstmal kein Gift. Man sollte natürlich nicht seine Tiere ansprühen, besonders wenn es sowas Empfindliches ist wie ein Frosch. Da muss man dann mit einer feinen Sprühflasche nur im Wurzelbereich der Pflanze sprühen, sodass es gar nicht nass wird, ne?
Ja.
Dass die Pflanzen was bekommen.
Aber sehr zielgerichtet dann.
Genau, sehr zielgerichtet, dass da nichts auf die Tiere kommt.
Ja. Ne?
Was ich aber sehr gerne mache für so Pflanzenterrarien, ich schmeiße einfach ein bisschen Langzeitdünger oben drauf. Durch das Sprühen sickert das dann so langsam nach unten ein. Also das geht ja nicht von selber nach oben. Der Dünger springt nicht hoch. Das heißt, das wäre auch für Tiere einigermaßen sicher. Der Nachteil daran ist, es können sich schon Algen und so bilden, wenn es zu viel wird. Also da muss man sehr vorsichtig mit sein. Jetzt ist die Frage, willst du jetzt direkt anfangen mit Flüssigdünger oder sollen wir noch einen Langzeitdünger reinmachen, bevor wir hier die Deckschicht drauf machen?
Nee, dann machen wir einen Langzeitdünger rein.
Würde ich auch sagen. Ja. Da kommt jetzt ein bisschen was rein, also auch gar nicht viel. Das ist weniger als eine Handvoll, selbst für so ein riesen Substratvolumen.
Ne? Das reicht dann wie lang?
Das reicht jetzt, den ich jetzt nehme, der reicht so 9 Monate.
Mhm.
Normalen, den du kaufen kannst, weil den ich jetzt reinmache, den gibt es leider nicht im freien Handel, der reicht so 3 bis 6 Monate.
Okay.
Der wird halt meistens für Gartenpflanzen verkauft. Der hält in so einem Terrarium aber deutlich länger als im Garten, weil die natürlich im Garten damit rechnen, dass drauf regnet und ganz viel Wasser den durchspült. Ne? Also der hält etwa doppelt so lange, wie auf der Packung steht.
Okay.
Aber das gibt den Pflanzen auf jeden Fall einen guten Start da drin.
Ja.
Ne?
Ja, okay.
Gut, das machen wir eben. So, und jetzt kommt unsere Zierschicht darüber im Grunde.
Ja.
Also auch recht dünn einfach oben drauf werfen. Und das war's schon.
Reicht schon?
Ne? Das reicht schon. Muss nur eine ganz dünne Schicht sein.
Ach so, okay.
So, und jetzt können wir dann mit dem Bepflanzen anfangen. Das ist ja jetzt der eigentlich spannende Teil.
Spannend.
Bevor wir mit dem Bepflanzen anfangen, haben wir jetzt hier ein bisschen Technik draufgestellt, und zwar Beleuchtung. Das gehört ja bei jedem Terrarium irgendwie dazu.
Absolut.
Das ist so die eine Techniksache, die du unbedingt brauchst. Ne? Alles andere haben wir im Grunde, das ist optional. Also das, was wir jetzt an Heizkabel gemacht haben, da brauchst du nicht unbedingt. Eine Regenanlage brauchst du auch nicht unbedingt. Luftbefeuchter, so wie Carla das hat, brauchst du auch nicht unbedingt. Das sind alles schöne Extras.
Ja.
Beleuchtung ist aber im Grunde das A und O in einem Terrarium. Ne? Und du hast verschiedene Optionen. Ne? Es gibt natürlich viele Hersteller. Wir sind jetzt hier natürlich mit unseren eigenen Lampen.
Logisch, klar.
Ne, ich stelle jetzt keine Konkurrenzprodukte hier vor. Aber wir haben ja auch Optionen. Wir haben ja unterschiedliche. Wir haben ja einmal diese Linearleisten. Ne?
Das sind so, also,
längliche Leisten,
ja,
die ein eher diffuses Licht machen. Die haben 120 Grad Abstrahlwinkel. Das heißt, es geht im Grunde überall hin. Dafür gehen die nicht so tief. Das ist ja ein recht hohes Terrarium.
Ja.
Wir haben auch noch diese Spots. Das sind auch LED-Spots. Die kann man auf ein Terrarium draufstellen. Die haben einen 60 Grad Abstrahlwinkel und Linsen. Dadurch sind die deutlich fokussierter.
Mhm.
Kriegst du unten mehr Licht hin.
Ja.
Es gibt natürlich einen unterschiedlichen Eindruck, welche du nimmst. Du kannst sie natürlich auch kombinieren. Du könntest auch Leiste und Spot machen. Und wir haben jetzt einfach mal 2 Spots und 2 Leisten drauf gemacht. Und wir machen die jetzt mal in unterschiedlichen Kombinationen an. Und dann kannst du mir sagen, was dir am besten gefällt. Und dafür entscheidest du dich dann.
Das ist dann auch letztlich eine ästhetische Frage.
Das ist also absolut.
Also ich würde
genau
sagen, das ist das, was man fürs Terrarium braucht. Das ist jetzt... Wie viel ist das jetzt an Watt? Oder?
Also die Leisten, die 60er, die haben 9 Watt jeweils. Das ist also 2 mal 9 Watt wären 18 Watt. Und die Spots, die haben je 12 Watt, 2 davon wären 24 Watt.
Okay.
Ist erstaunlich wenig, wenn man sich mal so, ich sag mal, andere Lampen anguckt. Es kommt trotzdem sehr viel Licht raus, weil die hier halt auf Effizienz gebaut sind.
Ja.
Also dass du da aus wenig Strom viel Lumen rausbekommst.
Ja.
Die sind ungefähr so, ich sag mal, so zwischen 50% und 100% effizienter als so eine normale LED, die du bekommst. Also normalerweise hättest du über einem 60 cm Terrarium schon so 60 Watt Beleuchtung drüber. Mhm. Das ist jetzt halt weniger als die Hälfte.
Ja. Und die sind jetzt natürlich erstmal ausgerechnet auf die Pflanzen.
Das ist richtig.
Was ist, wenn ich da Tiere drin hätte?
Kommt halt ganz stark auf die Tiere an. Ne? Also hell ist es auf jeden Fall. Das heißt, Tiere, die jetzt nicht noch zusätzlich UV-Licht oder eine Wärmebestrahlung bräuchten, die wären damit schon glücklich. Wenn du sowas hast wie Echsen, also Reptilien, die brauchen noch UV-Licht für ihre Vitamin-D3-Synthese. Das heißt, da müsstest du dann noch eine UV-Lampe zusätzlich machen.
Okay. Ne?
Aber zum Beispiel sowas wie Pfeilgiftfrösche, sowas wie Insekten könnte man da drin jetzt ohne noch weitere Beleuchtung halten.
Ja.
Jo, dann wollen wir die Dinger mal anstecken und dann gucken wir mal, wie es aussieht.
Gucken wir mal, und wie es so gefällt und wo die Unterschiede liegen.
So, das ist jetzt, sind die Linearlampen.
Genau, ja. Das sind die länglichen Lampen, die jetzt an sind.
Ja. gibt es so ein eher diffuses Licht. Du siehst, oben ist es deutlich heller als unten.
Ja.
Ne? Und du hast kaum Schattenwurf, weil die halt wirklich über die ganze Länge leuchten. Du hast vorne eine und hinten eine. Ist so ein diffuses Licht, vielleicht so wie du es im Urwald auf dem Boden hättest.
Ne? Ja.
So, dann machen wir jetzt mal die Spots an. Das sind die Spots. Die haben auch die gleiche Lichtfarbe. Da siehst du schon, das ist unten fast genauso hell wie oben.
Ja.
Du hast deutlich mehr Schattenwurf, das Licht ist auf jeden Fall fokussierter und du hast etwas dunklere Ecken.
Ja.
Ja, das ist eine rein ästhetische Frage. Genau,
das sieht man jetzt bei dem Ast, eben, dass es hier doch ein bisschen heller ist. So, ne? Und man sieht eben hier den Schattenwurf gerade hier bei diesen Ausbuchtungen, die wir gemacht haben. Das ist deutlich stärker als bei den...
Ja, das sieht jetzt, sagen wir mal, so aus, wie wenn du im Urwald bist, im Unterholz, aber das fällt ein Lichtstrahl durchs Blätterdach. Ne?
Ja.
Also die Frage ist, welche Ästhetik gefällt dir besser?
Ja.
Wir müssen beim Bepflanzen gleich natürlich ein bisschen aufpassen. Wenn wir die Spots jetzt nehmen, dann ist das natürlich hier drunter sehr hell und an den Rändern ein bisschen dunkler, dass wir die Pflanzen entsprechend machen. Bei den Linearlampen ist es dann so, dass es oben sehr hell ist und unten recht dunkel. Also du verteilst die Pflanzen einfach ein bisschen anders dann.
Ja.
Ne? Ja. Was gefällt dir besser?
Also ich bin bei den Spots, um ehrlich zu sein.
Ja.
Gefällt mir ein bisschen besser.
Ja.
Auch wenn ich den Schattenwurf habe.
Aber wird mit Pflanzen drin vielleicht auch sogar ganz gut aussehen.
Möglicherweise, genau. Sieht das dann mal ein bisschen anders aus.
Gut, dann haben wir uns entschieden, dann nehmen wir zwei von den Spots für die Beleuchtung. Und da achten wir dann gleich bei der Bepflanzung drauf, dass es entsprechend alles so steht, dass es da gut wachsen kann. Ne?
Ja, super. Gut.
Jetzt, bevor wir die Pflanzen reinmachen, gehen wir mal so ein bisschen über die Kosten drüber. Wie viel kostet es jetzt so ein Terrarium in der Größe, in dieser Ausstattung, wie es hier steht? Weil bei den Pflanzen kannst du machen, was du willst. Also du kannst das für 10 Euro bepflanzen, du kannst es aber auch für 100 oder für 500 Euro bepflanzen. Das heißt, da ist es dann dir im Grunde überlassen.
Ja. Ne?
Also, was hast du für das Terrarium selbst bezahlt? Ja,
ich meine, ich hätte damals so irgendwie an die 100 Euro gezahlt.
Ja, die Größe, die kriegst du durchaus auch ein bisschen günstiger. Ich meine so 70, 80 Euro. Wenn du es gebraucht kaufst, dann kriegst du die oft für 10, 15 Euro hinterhergeschmissen.
Ja.
Die meisten Glasterrarien sind dann auch noch völlig in Ordnung, sind nur ein bisschen dreckig, wenn man sie sauber macht. Also da kommt man recht günstig ran. Dann an der Einrichtung, was haben wir jetzt drin? Wir haben drei von diesen Baumfarnplatten drin. Da kostet eine 18 Euro von. Also es ist schon so das Premium-Produkt im Grunde, was du für die Rückwand nehmen kannst. Sich selber was zu bauen mit Aufschäumen, mit Bauschaum und so, kostet etwa gleich viel auf dieselbe Fläche. Der Baumfarntopf da drin, der kostet 15 Euro. Der Korkast hier, das wäre so 4, 5 Euro bei uns. Das Korkstück hier ist 4 Euro. Das Substrat, was hier drin ist, da haben wir so 30 Liter Kokos etwa. Du wärst auch mit 20 ausgekommen, vielleicht 25. Das sind dann auch so ungefähr 25 Euro etwa.
Mhm.
Deckschicht hier oben drauf, das mit diesem bisschen Torf und Sand, das sind so 4, 5 Euro. Und dann die Drainageschicht hier, der Blähton, das waren ja 10 Liter.
Ja.
Da bist du auch irgendwie so um die 12, 14 Euro. Also insgesamt kannst du sagen, du kommst auf um die, sag mal mit dem Terrarium, wenn du es jetzt für 100 Euro nimmst, 200 Euro.
Ja.
Ne? Dann kommt noch dazu die Technik.
Genau.
Technik haben wir ein Heizkabel und ein Thermostat. Das hast du gekauft. Wie viel war das zusammen?
So 50 Euro.
Das waren ziemlich genau 50 Euro zusammen.
Im Internet gekauft.
Genau. Und dann hier die beiden Spots und die beiden Reflektoren. So ein Spot kostet 25 Euro, mal zwei sind 50 Euro. Und die Reflektoren hier kosten 22 Euro, also 44 Euro. Sind also auch nochmal 100 Euro plus 50 Euro für die Technik. Also sind wir jetzt bei insgesamt etwa, ich sag mal so 350 Euro.
Vielleicht nochmal zum Vergleich.
Ja.
Also wenn ich mir ein Terrarium kaufe von einem großen Hersteller wie Exoterra zum Beispiel, da bin ich beim Terrarium in der Größe durchaus teurer.
Ja, das ist richtig.
Genau. Weil das dann halt eben nicht selbst zusammengeschustert ist, sondern Fabrik, sage ich mal. Ne?
Genau.
Und du hast nochmal andere Türen, Systeme und so. Das ist vielleicht ein bisschen feiner, sage ich mal so, in Anführungsstrichen.
Es ist auch vielleicht ein bisschen anfängerfreundlicher, wenn du Tiere drin hast, weil die dann so Sachen haben wie so eine kleine Klappe, die du öffnen kannst zum Füttern und so.
Ne? Ja,
da zahlst du halt für die Convenience so ein bisschen. Ne?
Genau. Und wenn du, ich hatte ja auch, das war so, dass ich hatte einen Exoterra Leuchtaufsatz. Das ist so ein schwarzer Kasten gewesen. Da sind dann die beiden Lampen eingebaut gewesen, die dann nach unten wegstrahlen. Das sind so gedrehte Strahler gewesen.
Ja.
So, also da bin ich sicherlich wenn ich das hier so mache, wie wir es hier gemacht haben, günstiger, wenn ich das so mache, auch mit euren Lampen.
Ja, oder vielleicht etwa derselbe Preis in etwa. Ne? Das ist jetzt halt so eingerichtet für ein richtiges Feuchtterrarium, eben mit einer vernünftigen Rückwand, die dafür ist. Weil in den Exoterras, ich glaube, die kommen mit einer Rückwand teilweise. Das ist so ein Plastikding, da wächst nichts dran an.
Ja, da war sowas drin. Ja.
Genau, das würde ich dann zum Beispiel für ein Feuchtterrarium, würde ich das eh rausreißen und durch sowas ersetzen, wenn man eine wirklich grüne Rückwand haben möchte.
Das ist nur Optik.
Genau, das ist so nur Optik.
Perfekte Optik halt.
Genau, das heißt, du kommst irgendwo beim selben raus. Es ist aber schon ein recht großes Terrarium.
Ja.
Man kann ein Terrarium auch deutlich günstiger noch machen, indem man gebrauchte Terrarien kauft, indem man vielleicht auch eine andere Rückwand verwendet oder ein anderes Substrat und natürlich, wenn man es kleiner macht.
Ja.
Das ist aber bei Terrarien so, das skaliert nicht unbedingt mit der Größe. Ein doppelt so großes Terrarium ist nicht doppelt so teuer wie ein kleines, weil du hast so gewisse Grundkosten von der Technik her, die reinkommt. Das heißt, umso größer das Terrarium wird, umso kosteneffektiver wird das im Grunde pro Volumen.
Ja.
Ne? Also wenn ich das jetzt doppelt so groß machen würde, würde das nicht 600 Euro kosten, sondern vielleicht 100 Euro mehr.
Ja.
Ne? Also da ist der Effekt ist, also wenn man es kann, wenn man es sich leisten kann, sollte man sich schon ein größeres Terrarium kaufen, weil da kriegt man mehr Terrarium pro Euro, den man reinsteckt.
Und das muss man natürlich auch sagen, wenn wir so Pflanzenleute sind, wenn ich mir vorstelle, das Terrarium wäre jetzt nur so hoch, da kann ich natürlich mit der Rückwand nichts großartig anfangen. Da bin ich sehr bodennah unterwegs.
Genau. Ja, du bist halt wieder eingeschränkter, was die Pflanzen angeht. Ja. Ne? Wir werden aber sicherlich auf dem Kanal auch nochmal ein richtig günstiges Terrarium einrichten, dass man einfach mal guckt, was kann ich so für 50 Euro machen, wenn man es jetzt nicht, weil das ist jetzt schon eine Investition, ne, muss man sagen. Also das ist richtig eine Hobbyausgabe. Ne? Das sind ja ein paar hundert Euro jetzt. Wenn man es einfach mal so probieren möchte, dann denke ich mal so 50 Euro für ein schön eingerichtetes kleines Terrarium ist deutlich einfacher zu schlucken als 300, 350 Euro für sowas. Und da sind ja noch nicht mal Pflanzen drin.
Genau.
Aber das kommt in Zukunft sicher auch nochmal. Jetzt haben wir aber das hier und das bepflanzen wir jetzt schön.
Genau.
So, dann legen wir mal los.
Werbung.
Ihr lieben Substratis, vor 2 Wochen haben wir ja schon euch erzählt von unserem Podcast-Partner. Das ist Koro und wir sind wirklich sehr, sehr froh, Koro an unserer Seite zu haben.
Absolut. Und ich bin auch schon ganz verliebt in die vielen Produkte von Koro. Ich verliere mich ja manchmal so auf der Internetseite und stöber da durch die vielen, vielen Produkte. Das ist ja unendlich viel.
Ich habe mir da letztens das braune Mandelmus geholt, von dem immer irgendwie alle sprechen. Und es ist so gut, wie alle sagen. Es ist so lecker. Es schmeckt mir richtig toll. Und dann habe ich mir noch Kresse-Samen geholt. Ich finde Kresse, wenn man die anzieht, das mache ich mit Hydrokultur auf so einer Pflanzschale. Es geht super einfach. Die muss man immer nur ein bisschen feucht halten, dann wachsen die super toll. Und das esse ich sehr gerne auf Brot mit Frischkäse. Das ist dann nochmal so für die extra Frische. Und ich habe natürlich nicht nur an mich gedacht, sondern auch an meine kleine Tochter. Aber ich muss ganz ehrlich sein, wir essen das beide. Und zwar sind das die gefriergetrockneten Erdbeerscheiben. Die hast du auch, glaube ich, Olli. Und ich finde die so lecker. Das ist so ein richtig, die sind teilweise sehr süß, teilweise sind die sehr sauer. Also es ist perfekt zum zwischendurch snacken oder wie Olli das zum Beispiel in seinem Joghurt morgen isst.
Und ich erwische meine Jungs immer wieder, wie sie mit ihrer Hand in die Packung reinlangen und sich die Erdbeerscheiben immer so zum Snacken rausholen. Ich muss immer aufpassen, dass ich auch hinterher noch was irgendwie für meinen Joghurt habe. Aber ich habe mir ja auch Bio-Seitan im Glas geholt und so Soja-Bio-Geschnetzeltes, weil ich auch immer gerne mal Fleisch ersetze, eben durch pflanzliche Produkte. Und ich habe hier auf dem Land, wo ich so wohne, irgendwie keinen Seitan bekommen. Deshalb bin ich jetzt ganz froh, dass ich da endlich eine leichte Möglichkeit habe, um solche Produkte auch zu kaufen.
Bei Koro gibt es aber noch viel, viel mehr. Insgesamt mehr als 1000 Produkte, unter anderem Superfoods, Nussmuse, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmischung, Bars, Riegel und Energy Balls und noch viel mehr. Neben einer riesigen Auswahl an haltbaren Lebensmitteln findet ihr bei Koro inzwischen auch Getränke aller Art, also wirklich von Kaffee bis zu Ingwer-Shots. Und ihr könnt außerdem auch dort ganz viele Artikel zum Kochen und Backen kaufen, wie ich zum Beispiel den Mr. Rice Guy gekauft habe. Das ist ein Reiskocher. Da ist also wirklich für jeden Geschmack etwas dabei.
Qualität hat bei Koro auch oberste Priorität und die verkaufen wirklich nur das Leckerste vom Leckeren. Ihr merkt es ja an uns, wir sind ganz begeistert. Bestehen aus einem guten Mix aus konventionellen und biologischen Produkten.
Dass bei Koro die Lebensmittel in effizienten Großpackungen sind, bedeutet nicht nur, dass meine Vorräte immer richtig gut gefüllt sind, sondern auch, dass weniger Verpackungsmüll durch die Großverpackungen entsteht. Das finde ich ist nochmal ein richtig toller Extrapunkt.
Außerdem finde ich richtig gut, dass Koro transparent die fairen Preise und die Preisentwicklungen kommuniziert und auch, dass die Handelswege übersprungen werden und die Produkte dann direkt vom Erzeuger zum Verbraucher kommen, ganz ohne Umwege.
Natürlich haben wir jetzt noch eine kleine Besonderheit für euch, und zwar ist das ein Code. Mit dem Code GRÜN, also GRUEN, könnt ihr auf das ganze Sortiment 5% sparen, ganz einfach unter www.korodrogerie.de.
Also jetzt gibt es eigentlich keine Ausrede mehr. Rein in den Shop und stöbert da mal richtig durch. Und vor allem so diese kleinen Snacks, die dürft ihr nicht vergessen. Da müsst ihr unbedingt mal nachgucken. Die sind super. Laufen auch bei uns in der Familie super. So Proteinriegel, mega.
Alle Infos dazu, den Code und den Link findet ihr auch wie immer in den Shownotes. Jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Shoppen, Snacken und natürlich viel Spaß weiterhin mit der Folge. Werbung Ende.
Wir haben uns schon mal ein paar Pflanzen rausgesucht. Das heißt nicht unbedingt, dass die auch alle in dem Terrarium enden oder dass wir nicht noch was ändern wollen. Aber Oliver hat sich ja für ein Feuchtterrarium entschieden. Das heißt, es sind jetzt hauptsächlich Pflanzen, die man so auch im Zimmer eigentlich nicht sehen würde. Dann fangen wir am besten mal hinten mit der Bepflanzung an, und zwar mit den großen Pflanzen.
Ja.
Da haben wir ja da drüben
diese zwei hier
stehen, genau. Das ist ein Farn, der wird jetzt durchaus auch im Zimmer gehen. Der ist drin einfach, damit man einen richtig schönen grünen Hintergrund hat. Der hat so ein bisschen Weiß auf den Blättern. Und Terrariumbepflanzen ist eigentlich ganz einfach, weil da kann man nichts falsch machen. Du nimmst das ganze Ding einfach raus. Ja. Bei uns muss man sagen, die Pflanzen sind alle nicht gesprüht. Ja? Ja. Also es ist kein Pestizid dran. Das heißt, das kannst du jetzt einfach so ins Terrarium setzen. Wenn du die so normal aus dem Gartencenter, aus dem Baumarkt nimmst, dann sind da teilweise Pestizide dran. Stark abspülen und dann ein paar Wochen warten, bevor man Tiere einsetzt.
Ja.
So, den wollen wir hinten links machen. Da musst du jetzt am Wurzelballen, musst du gar nicht viel machen, aber ich würde den unten ein bisschen auflockern. Also einfach rausreißen, wirklich. Reiß einfach unten so die Hälfte etwa ab.
Also richtig abreißen, ja?
Ja, macht dem Farn gar nichts. Warte mal, ich hole mal kurz einen Mülleimer. Da an die Wurzeln ranzugehen, das ist gar nicht so ein großes Problem, wie das bei Zimmerpflanzen ist. Wenn man die umtopft, sind sie ja manchmal gerne beleidigt. Das Terrarium ist schön feucht, da macht ein bisschen Wurzelschaden nichts.
Okay.
Das riecht den Farn jetzt dazu an, da schön anzuwachsen. Den setzen wir jetzt einfach da schön in die Ecke rein. Einfach so ein kleines Loch graben. Genau, da ist die Platte. Da kannst du nämlich einfach reindrücken.
Den dahinter?
Zack, und das war's schon. Mehr machst du gar nicht. Nicht andrücken, gar nichts. Ah, okay. Der bleibt einfach so da. Von selber.
Okay.
Der richtet sich dann auch gleich selber auf. Dann müssen wir mal gucken, was wir in die rechte Ecke machen. Da haben wir ja deinen Nemesis, ne?
Ja, diesen Burschen hier, den hatte ich ja schon einmal oder zweimal jetzt im Terrarium. Der ist mir immer sofort weggegammelt.
Mhm. Also das ist eine Begonia bipinnativida. Die ist am Anfang etwas empfindlich, aber wenn die einmal wächst, dann wächst die.
Ja.
Das wird ein ziemlich großes Teil. Also ich würde sie noch mal versuchen, deshalb habe ich sie hier hingelegt. Das ist ja natürlich eine recht kleine noch, aber ich denke mal, die wird da drin, wird die auf jeden Fall ganz gut wachsen.
Ja.
Die nimmst du auch einfach komplett mit dem Substrat aus.
Wo setzen wir die hin? Wie groß?
Also ich denke mal, die sollten wir ganz rechts in die Ecke setzen.
Da oben hoch?
Genau, weil die wird wirklich hoch. Also ich würde die einfach als Ganzes so nehmen. Die hat da auch ein paar Wurzeln schon drin.
Ja.
Das kann, bei der kannst du es so als Ganzes einfach nehmen und da reinsetzen. Ist okay, wenn die ein bisschen rausguckt, da kommt gleich eh noch ein bisschen Laub drüber. Jetzt müssen wir mal gucken, jetzt haben wir die Mitte hier frei. Ob wir nicht vielleicht ein paar Rankpflanzen an diese Rückwand setzen.
Ja.
Auch da haben wir uns ja schon ein paar Sachen rausgesucht.
Da haben wir ja so ein bisschen was
hier. Da haben wir jetzt mal ein bisschen was Spezielleres, genau. Ja. Das hier ist eine Markgravia. Das ist auch sowas, was so als Zimmerpflanze gar nicht bekannt ist. Die wachsen überall fest, sogar an ihrem Preisschild.
Am Preisschild wächst die fest.
Genau. Solange die einen feuchten Untergrund hat, wächst die fest und schnurstracks nach oben.
Ja.
Die mag es ein bisschen dunkler, also würde ich die auch so ein bisschen zum Rand versetzt hin vielleicht machen.
Möglicherweise unter die eine diesen...
Ja genau, vielleicht unter einen von diesen Töpfen.
Muss
jetzt vorsichtig sein, da muss jetzt richtig vorsichtig sein.
Dass ich sie jetzt hier irgendwie loskriege überhaupt.
Ja. Ne? Auch der würde ich gar nichts an den Wurzeln machen. Ich würde das Ding so als komplettes Teil einfach nehmen. Gleich lehnen wir die auch noch gegen die Rückwand und da gibt es auch wieder einen kleinen Trick. Das kommt aber später. Wir haben noch eine Ranke und die ist jetzt genau das Gegenteil. Also die Markgravia wächst recht langsam und ist ganz empfindlich. Ja gut, also geht nicht im Zimmer. Das ist ein Solanum evolvulifolium. Sehr beliebte Terrarienpflanze, aber das Ding wuchert. Das ist unglaublich. Das sind auch mehrere Stecklinge in dem Topf. Das heißt, wenn du den jetzt gleich auskippst, hast du gleich drei Stecklinge in der Hand. Die kannst du auch ein bisschen verteilen. Das ist auch sowas, das muss man sagen, bei Terrarien. Wenn man schnell und langsam wachsende Pflanzen zusammen hat, da erhöht sich der Pflegeaufwand natürlich etwas. Weil du musst immer aufpassen, dass die schnellen Pflanzen nicht über die langsamen drüber wachsen.
Ja. So setzen wir die jetzt hier oben rein? Oder
ich würde den so ein bisschen links versetzt hinsetzen.
Warte mal, ich glaube, ich mache die einzeln.
Genau, mach die am besten einzeln. Das war es auch schon. Die machen wir da gleich auch noch dran, dass die da wirklich dran wachsen.
Okay.
So, Dann als nächstes wird es ein bisschen schwieriger, aber wir haben uns den hier gerade ausgesucht. Das ist überraschenderweise ein Anthurium. Der wächst kletternd. Das ist eine Ranke. Anthurium polyschistum.
Ja.
Das ist jetzt so die erste Rarität, Aeroid-Rarität, die da drin ist. Das ist eine Araceae, die im Zimmer wirklich nicht gut wächst. Aber halt den mal rein so ein bisschen. Also er sieht schon geil aus. Sieht halt so ein bisschen aus wie Hanf, ne? Von den Blättern her. Aber so eine Hanfranke. Ja, musst du entscheiden, ob du ihn drin haben willst. Er ist schon recht groß. Ich finde aber, große Blätter im Terrarium sehen manchmal auch ganz gut aus. Ja,
sonst haben wir natürlich nur
kleine Kleinkram, ne? Sonst, ne?
Der ist natürlich, ja, okay, aber sonst...
Ja, versuchen wir es mal. Und der hat ein bisschen, was der den Effekt, den er hat natürlich, ist, der wächst nach oben, der beschattet die anderen Pflanzen.
Ja, das kann man
darunter kann man natürlich dann wieder Schattenpflanzen
setzen. Ja, genau, das hat natürlich was für sich, ne?
Ja.
Ah, fabelhafte Wurzeln hier.
Was?
Wieder so ein bisschen Rootporn hier, ja.
Genau. Also wirklich dem geht's gut. Da würde ich auch gar nichts dran machen. Den kannst du da. Der ist ja auch in Kokoschips, das ist dasselbe, was da drin ist. Also der merkt gar nicht, dass wir den umgepflanzt haben.
Ja.
Der wird ja auch an die Rückwand da festwachsen. Und ja, den wirst du schneiden müssen.
Ja.
So. Ja, den Baum, den machen wir da gleich noch fest dran. Das kommt am Ende. Dann haben wir noch für so den Mittelgrund. Da haben wir was, das ist ja so der Terrarienliebling eigentlich. Ne? Selaginella, die Moosfarne. Das ist einer, der wächst jetzt aufrecht so mit Stämmchen. Der sieht aus wie so ein kleines Bäumchen im Grunde schon, ne? So aufgezweigt wie so eine Palme. Da kommen so Ausläufer raus, siehst du? Die legen sich dann in ein paar Zentimetern ab und dann kommen neue hoch.
Also
auch das ist eine Pflanze.
Der wächst weiter dann?
Der wächst weiter. Das ist eine Pflanze, der wird irgendwann überall im Terrarium sein. Da musst du ein bisschen aufpassen, dass du den immer wieder mal wegschneidest. Ne? Der wird aber nicht ganz so hoch wie diese Begonia bipinnativida, die hier hinten ist.
Ja.
Das heißt, den könnte man davor setzen. Die Begonie wird irgendwann höher als der, dass du so eine Staffelung hast.
Hat auch wahnsinnig viele Wurzeln, also total durchsetzt hier. So rote Wurzeln.
Das sind die Rhizome. Also das sind alles
die Teile. Genau, das sind die Dinge, die über der Erde weiter wachsen oder unter der Erde
rauskommen.
Und dann rauskommen.
Ah, ja, ganz genau.
Und sonst sehr feine Wurzeln. Okay.
Genau. So, den würde ich hier so in den Mittelgrund setzen, etwa hier. Da musst du ein bisschen mehr graben, glaube ich.
Ja, ein bisschen graben hier.
Ich sehe auch, du setzt die Pflanzen schon ganz professionell, so in die richtige Richtung gedreht auch und so. Ja,
so ein bisschen zumindest.
Ja, du könntest den ja zum Beispiel jetzt auch so rumgesetzt haben, dass er nach hinten zeigt. Das wäre doof gewesen, wenn er nach hinten
wächst. Ja.
Wir wollen ja, dass er hier so entlang wächst. Ne? Jo. Und dann, das ist jetzt so, ich glaube mal, das könnte so das richtige Highlight im Terrarium werden. Und das ist das Ding hier. Das ist ein weiterer Selaginella und man sieht schon auf dem Video, der hat so einen leichten blauen Glanz.
Ja, das stimmt.
Das ist eine richtige Rarität und das ist auch nicht günstig. Ne? Ja. So ein Ding kostet in der Größe bei uns 50 Euro. Das ist schon eine Ansage für eine Pflanze.
Genau, und das ist, muss man schon sagen, für alle, die jetzt nur hören, das ist ein Stämmchen.
Ja.
Gut, das ist so ein das ist durchaus wie so ein, hat schon mehrere Blätter natürlich, ne? Ist so ungefähr so 20 Zentimeter hoch, würde ich mal sagen, knapp.
Genau.
So ungefähr 20 Zentimeter hoch. Aber in der Tat, ne?
Das ist schon mal ein Preis. Also wenn du, ich sag mal, so normale Zimmerpflanzen und so gewohnt ist 50 Euro für eine recht kleine Pflanze ist schon viel.
Ja, wobei jetzt, wenn ich mir eine Anthurie hole...
Oder ja, so, gut, also, das ist jetzt schon in einem Hobbybereich.
Ich sag mal, so eine Anthurie, die ich mir kaufe, normalerweise, die ich jetzt zum Beispiel auf der MyBotanica kaufe oder so, also unter 40 Euro, eine schöne in der Größe mit 2-3 Blättern oder so, ist ja schon Standard eigentlich so. Ne?
Genau. Also
ist schon
bei Terrarienpflanzen ist aber auch die Skala anders. Da musst du dich von der Idee verabschieden, dass Größe und Preis irgendwas miteinander zu tun haben. Es gibt nämlich sehr kleine Pflanzen, die einfach auch nicht größer werden, dann halt einen hohen Preis haben. So, der Markt ist sehr, sehr schattig. Den setzen wir jetzt am besten hier links, so nah wie möglich hier unter diesen Farn, sodass der von dem wirklich beschattet wird.
Okay.
Wir haben ja zwei schon ziemlich helle Spots darüber.
Ja.
Da ist ja die Wand, da kannst du den so gegensetzen.
Ja,
das ist immer gut. Und man muss sagen, das ist eine kletternde Art, aber der steht auch von selbst. Aber der wird auch kriechen und klettern. Das ist natürlich ein Highlight.
So.
Das ist schon mal ganz süß. Damit haben wir so, ich sag mal so, die größeren Pflanzen haben wir damit schon mal erledigt. Alles, was so hauptsächlich drin ist. Ja. Jetzt kommt noch so Kleinkram wie Bodendecker und was an der Rückwand noch so in die Töpfe kommt.
Ja.
Ne? Für die Rückwandtöpfe, für den einen, da hast du ja schon eine Pflanze zu Hause. Ne?
Genau, da wollte ich meine Begonia Liscada reinsetzen.
Genau, die sieht da auch ganz gut drin aus, die hängt da ja so runter. Für den anderen haben wir uns hier was ausgesucht. Das sind einfach Stecklinge.
Ja.
Und zwar von einer Pelionia pulchra. Nee, sorry, das ist Pelionia repens.
Der ist ja noch in der Plastiktüte hier drin.
Genau, das sind einfach Stecklinge, frisch geschnitten.
Frisch geschnitten, ohne Wurzel.
Genau, das macht denen aber gar nichts. In einem Terrarium, wo es feucht ist, steckt man die einfach in die feuchte Erde.
Ja.
oder in ein bisschen Sphagnummoos. Wir haben diesen Topf hier, bevor du das jetzt machst. Wir haben den ja befüllt hier mit ein bisschen Kokoschips.
Also der Rückwand jetzt hier für
genau,
alle, die,
dieser Rückwand
hier, zweieinhalb, diese Halbkugeln, die wir mit ein bisschen gefüllt haben mit ein paar bisschen Kokoschips.
Genau, und da kommt jetzt oben ein bisschen Sphagnummoos drauf und da stecken wir die Stecklinge rein. Das bleibt nämlich schön feucht, da machen die super Wurzeln. Und das ist das Schöne am Pelion, ja? Genau andersrum.
Ach, wie?
Also?
Jetzt nicht mit dem Stiel in die Erde?
Ja, doch, so aber.
Ach so, dass sie nach vorne rüber kippt.
Genau, die kippen so und dann hängen die runter.
Oh Mann.
Kann man auch so ein bisschen auflegen dann.
Ja.
Und das wird ganz schnell ganz viel. Das ist das Schlimme oder Schöne an Pelionia.
Okay.
Gut, dann bleiben eigentlich nur noch die Bodendecker und so kleine Pflanzen. Da haben wir uns jetzt hier dieses hier ausgesucht. Das ist vielleicht schon wieder was Bekannteres. Ein Syngonium, und zwar ein Syngonium rei. Das ist einer der kleinsten Syngonien. Der ist so ausgewachsen.
Ja.
So ganz dunkle, samtige Blätter. Mag es sehr schattig. Und der wächst nicht wirklich, also der klettert nicht wirklich. Das ist nicht wie andere Syngonien, der geht eher so am Boden entlang.
Er ist so ein bisschen wie der, wie die Venlandi.
Venlandi, aber in Mini.
Ja.
Genau. Also der ist ausgewachsen, den du da hast. Größer wird der nicht.
Ah.
Wird mehr, aber nicht größer. Also so ein Mini-Venlandi. Ja, da kann man mal gucken, wo man den hinsetzt. Vielleicht hier hinter dieses Korkstück. Ja, jetzt ist vorne noch kahl, ne? Das heißt, vorne da können wir noch Bodendecker. Wir haben uns anfänglich jetzt hier diese Peperomia ausgesucht. Ist aber schon ein bisschen ein großes Teil. So,
schon ziemlich groß.
Und die würde das Ganze auch ziemlich übernehmen. Also vielleicht doch was Kleineres und Filigraneres. Da schauen wir mal, was wir sonst noch so haben. So, für einen Bodendecker haben wir uns entschieden. Und zwar noch einen Sellagenella. Also wenn, dann richtig. Ne?
Ja, Herr, heute wird
es wieder. Genau, da sind ja schon drei Stück drin dann mit dem. Das ist Uncinata, der wächst am Boden. Der ist nicht so aufrecht wie die beiden anderen, die drin sind. Und man sieht auch bei dem, der hat so einen schönen blauen Schimmer. Ne? Den hat er allerdings nur bei recht wenig Licht. Du musst mal gucken, ob der bei dir im Terrarium wirklich blau bleibt.
Ja.
Ne? Das ist aber so eine frisch geerntete Portion. Den gibt es hier gar nicht im Topf. Den rupfen wir einfach raus, den legt man auf und dann wächst der weiter, wenn es feucht genug ist.
Ja.
Also verteil den mal da unten so ein bisschen.
Ich immer einmal
reinlegen. Genau, den musst du nur so ein bisschen drauflegen, so ein bisschen oben dran rütteln, dass die Würzelchen so reingehen. Alles klar, wird wachsen. Und dann hast du noch so ein zweites Stückchen da. Den könnte man auch noch weiter aufteilen in kleinere Stücke. Aber ich denke mal so zwei Stücke links und rechts, das reicht dann schon, ne? So, und jetzt sieht man, das ist doch schon recht voll geworden mit ziemlich wenigen Pflanzen. In den Topf kommt ja noch eine rein.
Genau.
Ne? Hier werden noch Sachen hochwachsen, das heißt, die Rückwand wird auch mit der Zeit grün werden.
Ich habe auch noch ein paar, was habe ich gesagt? Ich habe auch noch ein paar Bromelien, die ich da nehmen kann, aus dem Terrarium, die ich gerettet habe und jetzt im Moment noch in einem Topf mit Sphagnummoos drin habe. Die kann ich natürlich auch noch mal aufbinden hier.
Genau, und dafür dann, ist der Korkast da, kann man noch was dran setzen. Du kannst hier natürlich auch noch, wir lassen ja unten extra ein bisschen Platz frei, da kann man auch noch ein paar Sachen reinsetzen, ne? Je nachdem. Wir müssen es ja nicht am Anfang direkt komplett vollklatschen mit Pflanzen.
Genau.
Und es wächst natürlich auch noch.
Ja, ne? genau.
So, jetzt kommen aber doch noch ein paar Schritte, weil ganz fertig sind wir noch nicht.
Okay, was haben wir noch?
Als nächstes kommt unten eine Laubschicht rein.
Ah, okay.
Das sieht erstens natürlicher aus, zweitens, das Laub zersetzt sich mit der Zeit so ein bisschen, gibt auch Nährstoffe frei. Und das ist eine ganz gute Nahrung für die Tierchen, die da jetzt schon reinkommen.
Ja.
Denn etwas kommt rein, und zwar, nimm dir mal diese Dose hier und öffne sie. Gehört meiner Meinung nach in jedes bepflanzte Terrarium, und zwar sind das
Springschwänze.
Tropische Springschwänze, genau. Die leben im Boden, da sieht man kaum was von, wenn sie drin sind. Und die fressen alles, was so an Abfällen anfällt. Tote Pflanzenteile, Schimmel und so. Also die halten den Boden sauber und die werden gerne unter einer Laubschicht. Und das machen wir jetzt dann mal eben.
Okay.
So, wir schmeißen dann jetzt die Blätter da rein. Das sind Blätter vom Seemandelbaum. Die zerfallen recht langsam im Terrarium, auch wenn es feucht ist. Deshalb werden die gerne genommen und die geben in viele Huminstoffe ab. Das sind so leicht desinfizierend wirkende Stoffe. Die sind vor allen Dingen aus der Aquaristik bekannt, aber auch im Terrarium kann man die super verwenden. Wir benutzen sowohl ganze Blätter als auch so ein bisschen zerbröselte kleine Stückchen davon. Es gibt dem Ganzen einen natürlicheren Look und es ist, wie gesagt, ein Lebensraum für die Springschwänze. Jetzt, bevor wir es jetzt weitermachen, sprühen wir es aber jetzt einmal an. Wir machen die Pflanzen an der Rückwand ein bisschen fest, die da ranwachsen sollen. Und dann habe ich noch eine Überraschung für dich.
Okay,
einmal hier. So, letzter Schritt. Ja, das Ganze wird kräftig eingesprüht. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir es nicht zu nass machen, denn das Silikon da hinten trocknet noch, dass wir nur die Vorderseite der Platten nass machen. Aber du kannst schon ordentlich sprühen. Bis das hinten nass ist, müsstest du viel mehr sprühen. So, jetzt machen wir alles nass. Und den Boden tränken wir gleich auch noch ein bisschen. Das machst du aber zu Hause noch mal deutlich mehr.
Ja.
Sonst wird das zu schwer zu tragen gleich, wenn wir da jetzt noch 10 Liter Wasser reinkippen.
Jetzt nur die Rückwand oder?
Die Rückwand, die Pflanzen auch einmal. und dann die Pflanzen auch damit praktisch gießen. Vor allem den Sellergin, der hier vorne, der ist ja jetzt praktisch ohne Wurzeln einfach draufgelegt.
Ja.
Na? Und bei dem musst du das so die nächsten 2-3 Wochen auch eigentlich täglich machen, damit der gut anwächst.
Ja, okay.
Die anderen Pflanzen, das ist gar nicht so wild, aber der ist ein bisschen empfindlicher. So, jetzt kommen unsere Springschwänze da rein. Die einfachste Methode ist, du machst mal den Deckel ab.
Deckel ab.
Ja, ganz schön viele, ne? Hältst du die da rein?
Ja.
Jetzt pustest du einfach so ganz leicht, dass die da reinfliegen. Das reicht schon. Das sind genug. So, Deckel wieder drauf.
Ach, ich hätte jetzt gedacht, man gibt die Erde mit rein, aber...
Nö, die kannst du einfach wegpusten.
Vermehren die sich jetzt da wieder
drin? Die vermehren sich da drin. Ah. Die haben jetzt am Anfang im Grunde kein Futter.
Ja.
Das heißt, wir geben denen gleich ein bisschen was zu fressen, in der Form von so ein bisschen Fischfutter.
Ja.
Aber sobald diese Blätter anfangen, sich zu zersetzen, haben die was zu fressen.
Ach so.
Und dann spielt sich die Population praktisch von selber ein. Ja, du siehst, die sind jetzt hier gerade überall unterwegs.
Ja.
Deshalb haben wir es feucht gemacht, weil die brauchen es am Anfang ganz feucht.
Ah, okay.
Bis die in die Erde finden, weil die vertrocknen ganz schnell.
Ja. Ja. Wie so. Das mal Panik kriegt, wie das mal Viecher hat.
Ja, nee, also die kommen da auch nicht raus.
Ne? Ja.
Die bleiben wirklich da.
Die haben auch keine Schädlinge. Weil
genau.
Wenn was an den Pflanzen kraucht, dann ist es meistens nicht so gut.
Das stimmt. Ja. Im Terrarium wirst du dich aber darauf einstellen können, du wirst da nicht nur die Springschwänze drin sehen. Also da ist jetzt einiges an Viehzeugs durch die Pflanzen mit reingekommen. Du wirst auch Bodenmilben sehen.
Okay.
Du wirst möglicherweise kleine Tausendfüßer darin sehen. Und wenn es richtig feucht ist, dann tauchen da auch irgendwann Würmer an den Scheiben auf. Dann ist aber zu feucht, dann solltest du die Feuchtigkeit ein bisschen reduzieren. Okay. Ne? Aber so ein Terrarium ist natürlich ein lebendes System.
Ja.
Ne? Also da ist ein richtiges Ökosystem, das da drin so über die Zeit entsteht. Wenn das erstmal ein Jahr steht oder zwei, dann lebt da einiges drin.
Okay.
Selbst wenn du es da nicht reingesetzt hast.
Ja, verrückt.
So. Und dann hatte ich dir noch eine Überraschung versprochen. Ne?
Ja.
Ja, die hole ich mal kurz.
Also es ist natürlich jetzt im Vergleich zu dem, was ich vorher hatte, wenn man sich jetzt das mal fertig ansieht, kein Vergleich. Also ich hatte bisher ja auch immer nur viel weniger Substrat drin, sodass ich diese Höhe nicht hatte, die Tiefe nicht hatte. Und das hat jetzt schon eine andere Gestaltungsform. Wenn man sich so ein bisschen, da merkt man auch schon beim Alex, der hat schon ein paar Terrarien eingerichtet. Da gibt es schon so ein paar Dinge, auf die man achtet, auf die man es vielleicht selber erstmal so nicht kommt, wenn man dann irgendwie so die kleinen Tricks und Kniffe dann irgendwie beachtet, die ihr jetzt im Video auch seht und vielleicht, wenn ihr euch selber sowas macht, dann ja auch dann immer schon mal beachten könnt, dann ist das natürlich schon eine ganz tolle Geschichte. Jetzt hat der Alex mir allerdings hier so zwei Äste noch reingebaut. Das war jetzt gar nicht so abgesprochen, die standen auf einmal hier drin. Gibt natürlich dem Ganzen jetzt auch nochmal so ein bisschen Struktur hier so, also so ein bisschen Ast und so, das ist immer ganz gut, damit es so ein bisschen, ja, sieht ein bisschen cooler aus, ne? Aber ich tippe mal darauf, dass er das nicht einfach gemacht hat, damit es cooler aussieht, sondern es hat auch sicherlich seine Bewandtnis.
Genau, das hat eine Bewandtnis und zwar ist die Bewandtnis das hier drin. Das ist die Überraschung, von der ich geredet habe. Machen wir es mal auf. Nein, es springt uns nicht an. Es rennt höchstens weg. Na, komm mal her.
Kennt den Weg nach oben aber sofort.
Ja, tada.
Das ist ein Mantis.
Das ist eine Gottesanbeterin, genau.
Ja.
In dem Fall ist das jetzt eine aus Indonesien, aus Papua-Neuguinea, Rhombodera kirbyi. Die wird sehr groß und ist schön anfängerfreundlich. Und das wäre ein Tier, was man hier auch reinmachen könnte. Dafür sind auch die Stöcke.
Ja.
Na, du siehst nämlich, die klettert da sofort drauf und da belebt die im Grunde. Also die wird kaum auf den Boden gehen, die wird an so einem Stock hängen. Allerdings würde ich sagen, am Anfang können wir die jetzt noch nicht da reinmachen. Erstens ist das ein ziemlich kleines Tier für ein ziemlich großes Terrarium. Die da drin zu füttern, würde ein bisschen aufwendig werden. Andererseits, es ist frisch eingerichtet. Was du beim Terrarium am Anfang immer hast, ist erstmal eine Schimmelphase. Du hältst das jetzt sehr feucht, damit die Pflanzen anwachsen. Es wird schimmeln.
Ja.
Es wird dieser Korkast hier wird schimmeln. Und es werden diese Rückwände, diese Shashim-Rückwände werden schimmeln. Weil die jetzt lange Zeit trocken waren, da haben sich Pilzsporen drauf gesammelt. Jetzt sind die auf einmal feucht. Was machen die Pilze? Die kommen feiern raus. Party.
Ja.
So. Das ist normal. Dafür haben wir die Springschwänze reingemacht. Die werden da drin das Ganze nämlich schön aufräumen. Und nach so 2-3 Wochen ist der Schimmel weg. Die Pflanzen sind eingewachsen und dann könnte auch ein Tier rein.
Ja.
Ich würde jetzt hier in dem Fall noch ein bisschen länger warten, bis sie sich noch einmal häutet, noch ein bisschen größer ist. Ja. Die kann auch in dieser Box, wo ich sie gerade drin hatte, erstmal drin bleiben. Ist aber eine ganz einfache Mantis, die ich auch einem Anfänger anvertrauen würde.
Ja.
Und ich habe jetzt Überraschung gesagt, es war natürlich vorher abgesprochen, dass du ein Tier kriegst. Also ich gebe dir nicht einfach irgendwie ein Tier mit, wo du dich jetzt drum kümmern musst.
Ja.
Du wolltest das schon haben.
Ich hatte ja auch schon bei Carla, mit Carla darüber gesprochen, dass so ein Mantis durchaus mal was Interessantes sein könnte und womit ich mich beschäftige.
Genau. Was du ja cool findest, ist die Orchideenmantis. Aber als jemand, der 15 Jahre lang unterschiedlichste Mantiden gehalten und gezüchtet hat, würde ich sagen, fang nicht mit einer Orchideenmantis an, die sind schon ein bisschen empfindlicher. So eine Rhombodera ist cool, Die werden groß, die sind beeindruckend. Die sieht sicherlich sehr schön hier drin aus mit dieser Farbe vor dem grünen Hintergrund. Das wird ja alles grün im Hintergrund. Ja. Und die leben jetzt auch nicht besonders lange. Also die werden so etwa 1 bis 1,5 Jahre alt.
Ja.
Also es ist kein großes Commitment, sich so ein Tier anzuschaffen. Man sollte es natürlich trotzdem richtig machen. Und da stehe ich dir dann auch mit Tipps beiseite, falls du da irgendwie Fragen hast. So. Sieht da jetzt schön drin aus. Ich hole sie da wieder raus. Sie kommt wieder in ihre Box zurück.
Ja.
Und in ein paar Wochen, wenn sie sich gehäutet hat, wenn das schön eingewachsen ist, dann kann sie darin einziehen und kann da drin leben.
Sehr gut.
Hat da drin auf jeden Fall ideale Bedingungen.
Das wird ein großes Highlight dann.
Auf jeden Fall, ja. Vor allen Dingen groß. Also die werden wirklich so 12, 13 Zentimeter
also
groß.
Ja.
Und sind dann auch entsprechend hungrig.
Also,
ja. Auch für alle, die jetzt zuschauen, Mantiden leben Futter. Die fressen nur lebende Tiere. Also das, da müsst ihr schon okay mit sein, dass ihr denen andere lebende Insekten verfüttert, die sie dann auffressen. Weil erstens, die sind nicht vegetarisch. Die kriegt man auch nicht vegetarisch ernährt. Und auch tote Sachen nehmen die nicht an, fressen die nicht.
Ne? Also wenn ich mir die Fliege zu Hause kaputt kloppe, dann funktioniert
du wirst, das nicht. Ich sag mal, wenn du ein paar Jahre Mantiden hast, du wirst irgendwann sehr gut darin, Fliegen einfach aus der Luft zu fangen und in deine Mantisbecken zu werfen.
Ja.
Ja. Das ist nämlich gratis Futter für die.
Aber holt sich die Fliege, wenn die jetzt hier rumfliegen würde, würde sie...
Die holt die sich, auf jeden Fall. Ja.
Also.
Ja, ja. Die sind sehr gut darin, was sie tun.
Ja. Ja.
So, Olli, das ist dein Terrarium.
Ein Traum. Also mir gefällt nicht nur mir, sondern okay. Mantis ist auch noch drin, gefällt es auch.
Ja, genau. Gut, die kommt dann natürlich jetzt auch gleich wieder raus. Aber ja, für mich, ich sag mal so, ich habe viele Terrarien eingerichtet. Ich weiß, dass das gut wird. Für mich sieht das nämlich gerade noch nicht gut aus. Aber ich habe diesen Blick, wie das so in 6, 7, 8 Monaten aussehen wird.
Ja.
Und da sieht es dann gut aus. Am Anfang sehen Terrarien eh immer so gekünstelt und gepflanzt aus. Das braucht schon so ein halbes Jahr, um so wirklich diesen natürlichen, überwachsenen Look zu haben. Ne?
Ja.
Aber der wird auf jeden Fall kommen, wenn du dich gut drum kümmerst. So, von wegen drum kümmern. Was macht man denn jetzt an so einem
Terrarium? Genau, was mache ich jetzt?
Also, wir haben es jetzt frisch bepflanzt. Da sind jetzt Pflanzen drin, die sind nur Stecklinge ohne Wurzeln. Ich habe es gerade schon mit dem Schimmel erzählt. Also die Anfangsphase ist immer so ein bisschen anders als die spätere Pflege. Was du jetzt machst ist, du machst hier oben erstmal dieses Lüftungsgitter komplett zu. Ich mache da einfach immer eine Frischhaltefolie drüber. Du kannst auch durchsichtiges Paketband oder so nehmen. Und zwar machen wir das, damit die Pflanzen ohne Wurzeln jetzt erstmal eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit haben, auch stehende Luft und anwachsen können. Fördert natürlich auch den Schimmel. Also du wirst am Anfang halt Schimmel kriegen, aber die Pflanzen wachsen an. Den Schimmel sprühst du einfach mit der Sprühflasche weg, der kommt auch nicht wieder. Und dann so nach etwa 1, 2 Wochen musst du deutlich weniger sprühen und fängst an, die Lüftung hier zu öffnen. Also du faltest das einfach so Stückchen für Stückchen ein bisschen auf. Was man auch machen kann am Anfang, ist ein Hygrometer reinhängen, also so ein Luftfeuchtigkeitsmesser. Da gibt es ja so kleine Dinger, die man reinhängen kann. Einfach mal kontrollieren. Bei den Pflanzen, die jetzt drin sind, würde ich sagen, fährst du so mit 80-85% gut. Wenn du das konstant erreichst, wäre es gut. Musst halt gucken, wie das korrespondiert hier oben zu dem, wie auf und oder zu du das hast. Ne?
Ja.
Wenn die Wohnung sehr trocken ist, vor allem im Winter, dann macht man das auch durchaus ein bisschen weiter zu. Also da musst du schon immer ein bisschen was dran machen.
Ja.
Was du dann sonst noch machst an dem Terrarium ist, du stellst das Heizkabel ein. Ne? Tagsüber, ich würde sagen, so 26 Grad, nachts so 21 bis 22 Grad. Das wird da drin immer locker über 20 Grad bleiben. Im Sommer wird es nicht viel an sein, im Winter wird es vor allem wichtig, dass da eine konstante Temperatur drin herrscht, dass die Wurzeln feucht bleiben. Dann stellst du noch den Timer für die Lampen ein. Ich würde sagen, bei Tropenpflanzen eigentlich immer 12 Stunden Beleuchtung. Das ist, wie sie in der Natur auch haben. Da ändert sich ja die Tageslänge kaum. Also 12 Stunden, da fährst du gut mit.
Mhm.
Du musst es nicht so machen, dass die morgens angehen und abends aus. Ne? Du kannst sie durchaus ein bisschen versetzt machen, sodass du, wenn du abends nach Hause kommst, auch noch ein paar Stunden Spaß an diesem Terrarium hast. Ne? Bei mir zu Hause zum Beispiel, da gehen sie erst so gegen 11 Uhr an und die gehen auch erst nach 22 Uhr aus, damit ich einfach abends noch schön in meine Terrarien gucken kann.
Klar.
Das ist sowohl den Pflanzen als auch den Tieren egal.
Ja.
Wenn du das Terrarium aufstellst, solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du es nicht an einen Ort stellst, wo die Sonne reinscheint.
Mhm.
Denn sowas heizt sich ganz schnell auf. Vor allen Dingen, wenn du die Lüftung hier relativ weit zu hast. Dann sind da drin nämlich ruckzuck 50 Grad. Das solltest du vermeiden. Terrarium gehört am besten in eine dunkle Ecke.
Ja, habe ich auch. Ja.
Genau. Ansonsten, was du feststellen wirst, ist, wenn die Pflanzen erstmal angewachsen sind, die Pflanzen wachsen da drin ganz schön schnell. Die sind ja jetzt auch von unten beheizt. Das heißt, du wirst da auch einiges dran schnibbeln müssen. Das ist kein Flaschengarten, wo du praktisch nicht mehr dran gehst. Da bist du schon so einmal die Woche sicherlich dran, zumindest Scheiben sauber machen, bisschen Pflanzenrückschnitt und so. Aber das war es im Grunde. Das ist so die Pflege im Terrarium. Du sprühst im Grunde nach Bedarf. Am Anfang sprühst du sehr oft, damit die Pflanzen anwachsen. Danach ist es nach Bedarf. Ich würde die Rückwände einigermaßen feucht halten. Wenn die erst zugewachsen sind, dann halten die ihre Feuchtigkeit auch selber ganz gut. Also das wird, umso älter das wird, umso weniger kümmert man sich fast drum. Ne? Ich würde sagen, bei dem jetzt, wenn die Lüftung noch recht weit zu ist, wirst du wahrscheinlich so alle 3-4 Tage mal kräftig drüber sprühen müssen. Was du aufpassen musst bei, ist, der Boden ist jetzt beheizt, der wird ein bisschen schneller austrocknen. Das heißt, du musst nicht nur sprühen, du wirst auch gießen müssen. Kannst du auch mit einem Sprüher machen, ne, mit so einem Drucksprüher am besten. Ja. Dann hältst du den einfach ein bisschen länger rein. Ne?
Ja.
Nicht so sehr, dass es hier unten in die Drainageschicht läuft, wenn du es vermeiden kannst, aber das sollte hier schon feucht bleiben alles.
Also kann man, wenn man jetzt hier an der Seite sieht, man ja die Erde.
Genau.
Kann man das sehen?
Das kannst du sehen.
Dass sie genau. Trocken ist?
Genau, also wenn die Kokoschips so hell werden, dann sind sie trocken, dann muss auf jeden Fall wieder was dazugeben. Aber das dauert bei so einer großen Masse, also es ist ja ein großes Volumen jetzt drin, das dauert viel länger.
Kann ich denn zu viel gießen? Also bedeutet zu viel gießen immer erst, wenn hier die Drainageschicht vollläuft?
Genau, also das wäre zu viel. Zu nass kannst du es nicht halten.
Ja.
Wir haben es jetzt so eingerichtet, dass überschüssiges Wasser eben unten in diese Schicht reinläuft.
Ja.
Das verdunstet dadurch auch mit der Zeit. Das heißt, wenn du das siehst, okay, dann hast du jetzt genug gegossen, dann lässt es erstmal für eine Weile, bis das hier unten wieder einigermaßen trocken ist.
Ja.
Wirklich zu viel wäre es, wenn die Drainageschicht voll ist,
dass
das bis hierhin in Wasser steht. Das wäre nicht gut. Dann wird das Ding auch verdammt schwer, da wäre da sehr viel Wasser drin. Aber so viel musst du erstmal schaffen. Also dann müsstest du ja mindestens 15 Liter Wasser reinkippen, bevor das hier oben überläuft. Ne?
Ja.
Aber so wirklich zu nass kannst du die nicht halten. Jetzt. Die Pflanzen sind alle so ausgewählt, dass sie mit diesem permanent warmen und feuchten auch klarkommen.
Mhm. Ne?
Ich würde da jetzt zum Beispiel nicht sowas wie, die kennt man ja hier, diese String of Turtles.
Ja.
Ne? Die mag es ein bisschen trockener. Also die könnte man zum Beispiel hier nicht auf den Boden setzen. Die würde da größtenteils weggammeln.
Ja.
Die könnte sie vielleicht an der Rückwand machen, aber nicht im Boden.
Ja.
Also es ist schon ein bisschen eingeschränkt, was man da jetzt für Pflanzen reinmacht in so einem dauerfeuchten Terrarium.
Ja.
Wenn es zwischendurch austrocknen lässt, kannst du aber zum Beispiel sowas wie Selaginella, also diese Moosfarn hier, wieder nicht reinmachen. Also das ist immer so ein bisschen so ein Spiel, was mache ich? Ne? Und das ist jetzt ein Feuchtterrarium und da ist es dann auch kein Problem, dass das feucht bleibt.
Ja, jo. Okay.
Genau. Und das war es im Grunde. Ne? Also nach der Einrichtungs- und Einlaufphase ist so ein Terrarium recht pflegeleicht.
Ja. Ja, ich bin gespannt, ob es genau so wird, wie ich mir das jetzt vorstelle.
Wir werden bestimmt Updates bekommen.
Absolut, es wird Updates geben, natürlich.
Genau, auch bei uns auf dem Kanal. Vielleicht fahren wir Olle ja auch mal besuchen und schauen uns an, wie das in einem Jahr oder so aussieht und wie es der Mantis geht.
Genau. Ne? Ja, ihr lieben Substratis, das war's hier aus Herten bei den Jungs von Jungle Leaves. Danke, Alex, fürs Einrichten dieses fantastischen Terrariums. Da haben wir wieder viel mitgenommen an Know-how. Und wenn ihr jetzt Bock habt, so ein Terrarium euch auch einrichten zu lassen. Der Alex macht das hier auch. Ihr könnt das hier auch in Herten beim Alex machen.
Genau.
Vorbeikommen, telefonisch, müsste man dann sehen, wie man das genau organisiert. Aber das wird hier auf jeden Fall gemacht. Vom Terrarium bis zur Lampe, bis zu den Pflanzen natürlich sowieso, macht alles der Alex.
Ne? Richtig, ja. Oder einer meiner Kollegen, die machen das nämlich genauso gut wie ich.
Genau.
Ja.
In diesem Sinne, ihr Lieben, ihr wisst ja immer, Finger ins Substrat und bis dann. Tschüss.
Grün färbt ab.